Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen.
Es gibt wieder was für die Ohren. Zeit für die nächste Episode Ringside. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen und das gilt natürlich auch dir, Köppi. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir und vor allem auch mit unserem heutigen Gast.
Ja, Olli, ich grüße dich auch zu dieser sonnigen Tageszeit hier. Und du hast schon angesprochen, ich bin auch mehr als aufgeregt, mit unserem Gast hier mal ein Stündchen, vielleicht sogar ein bisschen länger zu plaudern. Aber Olli, stell dich noch mal ganz kurz vor.
Ja, der Spieler, den ihr heute hört, hat in Geretsried das Eishockeyspielen gelernt. Vielleicht auch inspiriert von Andreas Mocinjec, der auch beim TuS zum Eishockey gekommen ist. Das Talent auf Kufen war sehr schnell, sehr offensichtlich und so zog es den Verteidiger in die Eishockeyschule des EC Bad Tölz. Über die deutsche Nachwuchsliga DNL schaffte er schnell den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte erste Profi-Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Beim NHL Entry Draft 2006 sicherten sich die Toronto Maple Leafs die Dienste des gebürtigen Müncheners und zogen ihn an 111. Position. Trotzdem blieb er der 1,90 Meter großes erstmal in Deutschland und kam über den EV Regensburg zu den DEG Metro Stars. Nach drei Spielzeiten in der DEL begann dann das Abenteuer Nordamerika. Ein ständiger Wechsel zwischen NHL und AHL heißt zwischen den Toronto Maple Leafs und den Toronto Marlies. Im März 2015, nach 5 Jahren Eishockeystadt, dann der Trade zu den Anaheim Ducks. Auch bei den Ducks verbrachte er die ersten Jahre zwischen NHL und AHL. Als er sich dann in den Stammkader gespielt hatte, kam der nächste Trade, nämlich zu den Nashville Predators. Und nach nur 3 Spielen wurde die NHL-Saison dann aufgrund von Covid-19 vorzeitig beendet. Nach 10 Jahren Kanada und USA dann der Wechsel in die KHL zu Automobilist Jekaterinenburg, bevor es zurück in die DEL ging. Zu den Adler Mannheim. 3 Jahre war die SAP Arena sein Zuhause, bevor vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass die Karriere bei den Graz 99ers in Österreich fortgesetzt wird. Eine beeindruckende Vita und dabei sind seine 7 WM-Teilnahmen und 2 Olympiateilnahmen noch gar nicht erwähnt. Köppi, ich glaube, jeder weiß mittlerweile, von wem wir reden. Wir freuen uns ganz besonders, heute Corbinian Holzer in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Hi Corbi, vielen Dank für deine Zeit.
Servus, grüß dich. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, Corbi, von mir natürlich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe direkt die erste Frage. Wir wissen ja alle, im Sommer wird der Eishockeyspieler gemacht. Und jetzt ist zwar gerade noch Weltmeisterschaft und NHL-Playoffs laufen noch, aber die meisten befinden sich ja da schon wieder im Krafttraining, Ausdauertraining. Wie gesagt, die Grundlagen schaffen für eine lange Saison. Wo haben wir dich denn gestört? Wo finden wir dich? Bist du gerade in der Heimat oder bist du schon in Graz? Wo bist du zugegen?
Nee, ich bin tatsächlich noch daheim in Bayern, bei mir in der Nähe von Tölz. Und wie du sagst, ich bin auch schon wieder im Sommertraining. Die Saison ist ja schon länger vorbei mit den Adlern. Und habe ein paar Wochen Pause gemacht, ein bisschen runterfahren, mental auch körperlich die Wunden lecken. Und bin jetzt wieder so langsam im Training und war dann halt nur vormittags 2,5 Stunden am Sportplatz, Kraftraum und schnell geduscht und jetzt sitze ich hier bei euch.
Herr Köppi, du, wir waren natürlich auch schon 2,5, 3 Stunden auf dem Sportplatz, natürlich wie immer am Vormittag. Nein, natürlich nicht, also ich kann nur für mich sprechen. Corbi, da musst du uns jetzt mal ganz kurz abholen, das kam für viele doch so ein bisschen überraschend. Es war ja mal im März das Gespräch, ob es bei dir Richtung Köln gehen könnte. Köppi und ich haben auch zwischendrin mal spekuliert, du als Bayer vielleicht jetzt so zum Ende der Karriere vielleicht nochmal irgendwie in der DEL 1 oder 2 Jahre im neuen SAP Garden, das heißt aus der SAP Arena in den SAP Garden. Wir waren doch so ein bisschen überrascht, dass es dann nach Österreich zu den Graz 99ers geht. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
Ja, erstmal ging es für mich darum, was will ich nochmal machen? Also, so zum Ende von der Karriere mit 36 war ich schon nochmal auf der Suche nach einer neuen Herausforderung irgendwie. Ich wollte, glaube ich, auch wieder weg aus Deutschland. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Einfach wieder ins Ausland, nochmal was anderes sehen. Ich habe eigentlich die meiste Zeit meiner Karriere im Ausland verbracht und habe es immer sehr geschätzt, andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder zu sehen, andere Ligen, wie das da abläuft und einfach Eindrücke zu gewinnen. Deswegen war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich habe unter der Saison auch schon viel überlegt, wo ich wusste, dass mein Vertrag ausläuft, in welche Richtung gehe ich vielleicht, was würde sich ergeben vielleicht und habe mir da meine Gedanken gemacht und nach der Saison ging es dann relativ ja, über ein paar Ecken ins Gespräch mit Graz, speziell mit dem Harry Lange, der auch lange in Bad Nauheim war, der da jetzt neuer Trainer ist. Und ja, das war ein super Gespräch und habe dann danach mit dem neuen Manager dort telefoniert. Das war auch ein überragendes Gespräch. Die haben da wirklich die letzten 2 Jahre, ist da viel schiefgelaufen, sportlich auch nicht so gut dargestanden. Ich glaube, letztes Jahr waren sie, oder die letzten 2 Jahre, glaube ich, sogar letzter. Und haben jetzt alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Neuer Manager, neuer Trainer, neuer Präsident ist da auch da, der auch der neue Geldgeber ist und alles. Und die wollen da wirklich nach vorne jetzt angreifen und mit Graz da eine gute Rolle spielen, haben auch wirklich bisher sehr, sehr gute Spieler geholt, wenn man die WM so verfolgt. Da gibt es ein paar Jungs auch, die bei Österreich dabei sind, die schon jetzt das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt haben bei der WM, die jetzt nach Graz kommen, auch junge Spieler, die wollen da wirklich so komplett alles auf links drehen. Haben, glaube ich, 15, 16 neue. Und ja, das Projekt war unglaublich spannend, nach den Gesprächen auch. Wir waren da relativ schnell auf einer Wellenlänge. Und ja, dann hat einfach alles oder sagen wir mal eins zum anderen geführt. Ich wollte ins Ausland. Österreich war für mich eine Option. Und das Projekt war genau das, was ich gesucht habe. Einfach nochmal irgendwo als älterer Spieler meine Erfahrung mit einbringen. Ja, und dann hat es mit Graz super gepasst. Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden eigentlich.
Ja, das finde ich sehr interessant, dass du tatsächlich nochmal ins Ausland wolltest, weil Olli gerade schon angesprochen hatte. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, du als Münchner Buhr, sage ich jetzt mal, als Berliner irgendwie, ich hoffe, das nimmt mich nicht übel, und habe ich echt damit gerechnet, so jetzt zur SAP-Garden-Eröffnung und so, dass du da nochmal mit rasen willst. Aber klar, Österreich ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen, also nicht so lange Wege, glaube ich, oder? Zu wissen,
ja, dass man da Graz, eben, ja. Graz ist jetzt, ist okay, in Österreich darfst du nur 120 fahren überall. nach dem Spielabend vielleicht mal ein bisschen länger als in Deutschland, wenn du mal schnell heimdüsen kannst, in Anführungszeichen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich weiß auch nicht, klar, wäre München so das Logischste gewesen. Es wäre auch damals immer das Logischste gewesen, wo ich aus Russland zurückgekommen bin, sprich aus der KL damals, hat auch jeder gemeint, ich gehe nach München. Es muss dann immer alles irgendwie so ein bisschen passen für mich, das Komplettpaket. Und ja, da war es dann wirklich in Graz für mich das, was ich gesucht habe. Wie gesagt, das Gesamtpaket hat gepasst. Und das Projekt war einfach für mich das Spannendste. Ich war ein bisschen, ja, ausgelutscht für eine DEL. Ich wollte nochmal was anderes sehen. Einfach nochmal eine neue Herausforderung haben. Und ja, da wollte ich nochmal eine ausländische Liga sehen und mich da beweisen und wie gesagt, einfach da meine Erfahrung einbringen. Und ich glaube, in Graz habe ich da eine super Möglichkeit, damit voranzugehen und mit was aufzubauen. Und das ist wirklich für mich eine spannende Sache und ich freue mich brutal drauf.
Ich fand es jetzt ganz interessant, dass du gesagt hast, du wolltest einfach weg aus Deutschland. Trotzdem hat man jetzt schon so ein bisschen durchgehört, das war jetzt gar nicht unbedingt eine Entscheidung gegen Deutschland, sondern für Österreich.
Ja, definitiv. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt in Deutschland nicht wohlgefühlt hätte oder sonst irgendwas, sondern es ist ja mein Heimatland und ich habe hier meine ersten Schritte gemacht und meinen Nachwuchs und was weiß ich alles. Aber ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich bin in meiner Karriere viel rumgekommen, war viel im Ausland und habe das wirklich zu schätzen gelernt, einfach andere Sachen zu sehen. Und ich bin da so ein bisschen wie ein Schwamm, der dann alles auch aufsaugt. Meine Zeit in Russland zum Beispiel war unfassbar. Ich bin da sehr oder komplett unvoreingenommen dahingegangen, weil man natürlich immer viele negative Stories gehört hat. Der Köppi wird es auch wissen aus der Kabine früher von, was haben wir mit Petzold auch gespielt, glaube ich, und alles.
Ja, absolut.
Die eine oder andere Horrorstory und ja, ich kann das überhaupt 0,0 bestätigen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ja, das hat mir auch dann auch wieder gezeigt, dass diese ausländischen Liga für mich auch ein Reiz sind, den ich gerne nochmal mitnehmen würde in der Karriere. Einfach, wie gesagt, dass ich nochmal andere Sachen sehe, nochmal andere Kontakte auch knüpfen kann, andere Leute kennenlernen, andere Kultur, auch in Österreich jetzt als Bayer natürlich fast schon Heimatort ist. Aber ja, es ist einfach nochmal was Spezielles und da hatte ich nochmal Bock drauf zum Ende der Karriere und ich freue mich brutal auf und bin 110% motiviert, mit Graz da was zu erreichen und voll anzugreifen auf jeden Fall.
Ja, du, dir dabei alles Gute, viel Glück, auf jeden Fall Gesundheit, Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei uns und dass du dir da deine Sachen umsetzen kannst, die du dir so vorgenommen hast. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Sind auch andere ausländische Ligen noch in Frage gekommen oder war das eigentlich relativ schnell klar, okay, wir halten uns hier mit Österreich und weil die Gespräche einfach so gut liefen und das Projekt einfach so spannend war, dass du dich da gar nicht mehr an andere Ligen irgendwie nochmal interessiert hast?
Ja, die Möglichkeit hätte sich vielleicht ergeben, wenn ich es ein bisschen mehr forciert hätte. Mein erster Fokus war Österreich. Ganz klar, also ich muss sagen, in Deutschland habe ich eigentlich persönlich mit kaum einer Mannschaft Kontakt gehabt, weil es für mich eigentlich relativ schnell zu war, das Kapitel. Und ich einfach ins Ausland wollte. Schweden wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht da auch zu einer ambitionierten Mannschaft in der zweiten Liga, die ja auch sehr, sehr gute Liga ist. Wäre auch nochmal interessant gewesen, da was zu sehen und da nochmal ja, meine Erfahrungen zu machen. Ja, ich war für alle Seiten offen, aber Österreich war so die Option eins. Und nach dem Gespräch mit Graz war das für mich dann relativ schnell klar, glaube ich, dass das ist, was ich machen will, weil wir einfach sehr schnell auf einer Wellenlänge waren. Das Projekt mich sehr, sehr begeistert hat und die Leute, die da mitarbeiten und mitwirken, ja, mich wirklich super abgeholt haben. Und deswegen war das dann die Entscheidung für Graz.
Also das die Zukunft von Corby Holzer im Eishockey. Wir wollen aber auch über deine Vergangenheit sprechen, bevor wir dann zu den NHL Playoffs kommen. Und ich habe es eingangs eben gesagt, du kommst vom TuS Geretsried, da hast du das Eishockeyspielen gelernt, ist jetzt nicht der allergrößte Verein, aber ich habe einen Namen genannt, der in der DEL ja auch sehr, sehr bekannt ist, Andreas Morchinets. Wie schnell war für dich klar, dass du Profi werden möchtest und wie schnell hast du realisiert, dass das auch möglich ist? Und war Andreas Morchinets jetzt dieser große Name da auch so ein Antreiber dieser Karriere?
Ja, also der Morty ist auf jeden Fall als Kind, wo ich im Nachwuchs war, war der, glaube ich, in den Junioren-Bundesliga, habe ich ihn das erste Mal spielen sehen. Als Kind, und da war das immer schon der Beste. Und dann als Kind orientierst du dich natürlich immer an den Besten. Das sind immer die, zu denen du hochschaust. Und ja, der Morty war auch relativ schnell einer, der dann auch weggegangen ist aus Geretsried. Ich glaube, weiß gar nicht, damals nach Nordhorn, glaube ich, oder so, in die höhere Liga. Und ja, sowas verfolgst du. Und als Junge aus Geretsried war das auf jeden Fall ein Idol für mich oder auch jemand, zu dem man aufgeschaut hat, wo man sagt, wow, so einen Weg würde ich auch gern gehen. Ich glaube, als Kind, wenn wir auf der Straße gespielt haben, haben wir alle den Traum, dass wir Profi werden. Dass du dann das Ziel hast, ja, Ziel und Traum ist immer so schwierig miteinander zu verbinden, finde ich. Sowas entwickelt sich dann über die Jahre. Der Traum ist immer da und wenn du dann merkst, okay, da bewegt sich was, es macht Spaß, du gehörst immer zu den Besseren, du wirst super gefördert von deinen Coaches, das ist auch brutal wichtig, ist dein Umfeld, fördert dich, hilft dir, meine Eltern, meine Familie waren dann natürlich, wie bei vielen auch, ein riesen Faustpfand, das ist so ein Aufwand, die Kinder da überall hinzufahren. Deswegen kann man das nie genug hoch einschätzen. Meine Mama hat mich immer um 6 Uhr in der Früh freitags zum Frühtraining gefahren, aber von 7:30 bis 7:30 Eis und danach in die Schule direkt. Da hat die auch Sachen auf sich genommen. Das muss man einfach, da kann man nur dankbar sein und das hat mir natürlich auch geholfen, dann den Weg zu gehen, den ich gegangen bin bisher. Und ja, wenn du dann merkst, ich glaube, so richtig realisiert, dass ich Profi werden kann, dass ich die Möglichkeit habe, war es natürlich der Sprung von der DNL in die erste Mannschaft damals, frühzeitig in die zweite Liga. Da war ich noch im letzten Jahr von der Fachoberschule. Meine Eltern haben da viel Wert drauf gelegt, dass ich die Schule fertig mache. Ich habe es geschafft. Übers Wie kann man jetzt so diskutieren, aber ich habe meinen Abschluss geschafft. Und dann wurde ich nach dem Jahr natürlich auch noch gedraftet und dann war die Tür offen, so ein Spalt, dass man sagt, okay, jetzt probierst du es. Und ja, ich bin froh, dass ich das ja, versucht habe und die Unterstützung hatte und meinen Weg dann gehen durfte.
Ja, das ist verrückt, Corby, dass du erst so spät damit, also das so wahrgenommen hast, dass du Profi werden kannst. Und also erstmal Gratulation zum Abschluss, weil ich habe sowas alles nicht. Ich bin direkt nach der Schule, habe ich gesagt, ich will nie wieder was mit Lernen zu tun haben. Also bei mir ging das tatsächlich so los, so mit Berlin-Auswahl, weißt du, wo du dann gegen Bayern-Auswahl spielst und so, wie du sagst, wo du merkst, ach komm, hey, man wird besser, also man ist immer bei den Besten dabei irgendwie und dann eigentlich so ab den ersten U16, U17, U18, also für mich gab es da gar keine zweite Option, war für dich immer schon noch länger so, okay, warten wir mal ab, kann viel, was ja sehr viel vernünftiger ist, ich war halt Für mich gab es nichts anderes, weil ich auch nichts anderes konnte.
Also, ja. Musste ich da durch. Also ich war auf jeden Fall zu 110% investiert in das Ganze. Also ich bin nach der Schule eigentlich direkt ins Eisstadion, habe im Eisstadion im Stüberl oben meine Hausaufgaben teilweise gemacht, bin dann aufs Eis gegangen, so oft ich konnte, bin teilweise meine Eiszeit um 2:30 oder was weiß ich, das wann es dann war, aufs Eis und bin dann abends mit meinen Brüdern, wo die Junioren gespielt haben, wo ich Jugend war, Schüler, durfte ich teilweise da noch mit aufs Eis gehen, noch mal eine Stunde und meine Mama hat uns dann abgeholt oder mein Vater oder sonst irgendwas. Aber es war schon so, dass es sehr lange bei mir viel getrieben war vom Spaß, dass mir das halt einfach unfassbar Spaß macht, auch die Kameradschaft, da ins Eisstadion zu kommen. Du kanntest alle, du hast mit auf Eis, was hast wenn du nicht auf Eis warst, hast so rumgefieselt oder sonst irgendwas. Also es war immer was los. Das hat mich halt so begeistert und angetrieben irgendwie. Ich war auch in der Bayern-Auswahl. Ich habe dann auch die Sprünge zur U16 und war dann halt schon mit 16 in der ersten Mannschaft in Tölz und wurde mit 17 dann gedraftet. Und da war halt dann dieser Punkt, wo ich sage, wow, okay, jetzt kann da wirklich was draus werden. Ich weiß noch, wie ich damals erfahren habe, dass Toronto mich beobachtet. Das war auf einer Auswärtsfahrt in Essen. Haben wir gegen Moskitos Essen gespielt in der ersten Mannschaft und ich saß hinter Peter Gulda. Ich weiß nicht, ob der noch jemand kennt. So ein alter Tscheche, ja, 39 Jahre alt damals und ich 16, 17. Und ich saß hinter dem im Bus und nach dem Spiel hat er sich zu mir umgedreht und steckt mir so eine Visitenkarte zu. Und da schaue ich die so an. Da stand halt Peter Inacak, European Scout, Toronto Maple Leafs drauf. Und dann schaue ich ihn so an und dann sagt er so, ja, nur, dass du Bescheid weißt, die beobachten dich halt. Und ich so, okay, das war dann auch so ein Eye-Opener irgendwo, wo du dann gesagt hast, okay, da bewegt sich was in eine Richtung, das könnte echt funktionieren und echt passen. Und ja, natürlich auch nochmal Ansporn. Und ja, dann ja, ging das halt dann so seinen Lauf irgendwie.
Ja, dieser Moment, wo man das erfährt, was geht einem da durch den Kopf, dass man weiß, man wird oder man wird wahrscheinlich berücksichtigt im nächsten Draft?
Ja, erstmal so ein bisschen Ungläubigkeit, sage ich mal. Also ich habe den Peter da angeschaut, habe ich ihn erstmal so ausgelacht. Was soll ich mit so einer Visitenkarte? Also ja, die beobachten dich. Das kannst du ja nicht greifen irgendwie erstmal in dem Moment, weil du da auch gar keinen... Ich habe da noch nie so, als in Deutschland hast du ja nie so den Bezug dazu. Da in der Zeit, wo ich gedraftet wurde, war es sehr, sehr wenig Spieler, die gedraftet wurden. Klar, der Gotschi, Sturmi, sowas hast du natürlich, aber das ist ja alles nochmal eine Generation vor mir, Erhoffen, Seidenberg. Und bekommst du schon mit, dass Jungs da gedraftet wurden, aber es war ja nie so ein Riesending in Deutschland. Es gab natürlich auch noch kein Social Media, wo du den Draft dann auch noch speziell verfolgen konntest, sondern du musstest dich ja wirklich ins Internet da einloggen. Und Internet damals war ja noch, teilweise ein bisschen langsam. Und ja, macht dann schon was. Also das zu realisieren, auch der Draft damals, ich wusste, dass die mich beobachten. Ich hatte dann auch nochmal bei einer U-Mannschaft oder einer U-Lehrgang, U-Nationalmannschaftslehrgang, ein Treffen mit einem Scout von Tampa Bay. Die haben dann auch sich mal mit mir unterhalten und waren dann auch interessiert, haben sie gesagt, dass sie mich eventuell ziehen. Dann wusste ich das. Klar ist das so im Hinterkopf, aber wo der Draft dann kam und ich die erste Runde da so am Computer dann verfolgt habe und immer wieder refresh, 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 weil du musst ja, ich sehe es ja nicht live, sondern musst du immer warten, bis es dann wieder eingetragen ist. Und nach der ersten Runde bin ich dann ins Bett gegangen und damals war das noch so, dass alle Runden direkt hintereinander, da war das nicht mit einem Tag die erste Runde und dann am nächsten Tag die anderen Runden, sondern es war alle Runden hintereinander. Und dann irgendwann, keine Ahnung, 2 oder 3 ins Bett nach der ersten Runde oder wann es auch immer war, bin am nächsten Tag dann nur aufgestanden und habe dann den Computer gleich angemacht und alle Runden mal so durchgegangen, habe gar nicht auf die Namen geschaut, sondern nur aufs Geburtsland. Weil ich wissen wollte, welcher Deutsche halt als Erster gezogen. Ich war gar nicht mehr auf dieser Liste, diese Pre-Scouting-Liste, die es da immer gibt, war ich gar nicht mehr drauf. Also waren meine Erwartungen jetzt eigentlich eher gering, sage ich mal. Und habe dann halt Refresh gemacht. 2. Runde, ja, kein Deutscher. 3. Runde, ja, kein Deutscher. 4. Runde, Munich, Germany. Okay, Munich, Germany, rüber. Nochmal, hä? Nochmal, hä? Und dann beim 4. Mal habe ich dann kapiert, dass mein Name da steht. Und ich konnte es gar nicht glauben. Also ich war so perplex irgendwie, bin dann sofort runtergesprintet zu meiner Mutter, die gerade noch in der Küche war und Frühstück gemacht hat, und habe dann zu der die angeschrien, so, ja, Mama, ich wurde gedraftet. Und diese, was ist denn das überhaupt? Die hat überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was ich da erzähle. Und dann habe ich das halt versucht zu erklären in meiner Emotion gerade, aufgelöst mit 16, 17 Jahre alt oder was ich da war. Und die so, ja, okay, und was heißt das jetzt? Und ich so, ja, keine Ahnung, was weiß ich. Und dann eine Viertelstunde später hat mich der Peter Inacak angerufen und gesagt, ja, dass sich jetzt gleich dann jemand melden wird von den Leafs, dass sie mich zum Prospect Camp da einladen. Und das nächste Woche irgendwann oder so. Und dann, ja, wirklich 10 Minuten später hat mich dann jemand angerufen. Herzlich willkommen bei den Toronto Maple Leafs, bla bla bla. Nächste Woche wäre Prospect Camp, würden dich einladen, komm da und da, das und das. Reiseplanung wird dann für dich erledigt. Und dann ging es halt los. Also vogelwild, aber jetzt im Nachhinein ist das immer wieder eine lustige Story eigentlich, weil du halt das überhaupt nicht greifen kannst, was in Deutschland auch einfach damals, zu der damaligen Zeit, irgendwie noch nicht so präsent war. Es gab kein Social Media, die Leute haben das, die NHL war unfassbar schwer, auch live greifen zu können, beziehungsweise anzuschauen, weil es gab, ich weiß damals, ich habe mir das Stanley Cup Finale 96, wo der Uwe das Tor geschossen hat zum Sieg von Colorado, bin ich um 3 in der Früh aufgestanden und kam das halt irgendwo auf Premiere, glaube ich, hieß es damals noch, das ganze Zeug. Also es war unfassbar schwer, da überhaupt NHL greifen zu können und das dann zu verarbeiten, wenn das passiert, war dann nochmal 3-mal so schwer irgendwie, aber es war halt einfach auch ein geiles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, sag, ja, also eine unfassbar witzige Story, ich meine, so mal aufwachen und so mitkriegen, 4. Runde, ja, nicht schlecht, das ist schon sehr, sehr geil, aber mich interessiert, hattest du ein Lieblingsteam? Also war Toronto für dich schon geil? Oder hättest du jetzt zum Beispiel Tampa Bay? Oder hättest du lieber, ach Mann, warum hat Tampa mich denn nicht genommen? Oder war mit Toronto, war das alles fein?
Also ich sag dir ganz ehrlich, das wäre mir völlig egal gewesen.
Ja, aber hättest du es aussuchen können? Hättest du eine andere Mannschaft genommen? Oder war, ich finde Toronto also schon ziemlich geil.
Ich hatte schon früher als Kind natürlich, meine Lieblingsmannschaft war damals Colorado. Ich war ein riesen Joe Sakic-Fan.
Da freut sich jetzt der Olli.
Gut, wir waren halt damals das Alter, das hatte wahrscheinlich bei dir, Corby, ja, genauso tun wie bei mir. Du hast das Spiel eben angesprochen, damals 96, als man gegen Florida gespielt hat und Uwe Krupp hat halt in Spiel 4 das entscheidende, ja, Tor geschossen. Und in dem Moment war man dann einfach Colorado-Fan, weil das war halt, ja, der Deutsche, der halt entscheidend war.
Ja, ja, und die Spieler, die hatten ja auch eine geile Mannschaft damals. Es war Patrick Roy im Tor und Peter Forsberg und wie sie alle heißen, das war eine unglaublich geile Mannschaft mit Rob Blake, dann noch Raymond Burke, später noch, wo sie nochmal gewonnen haben, 2001. Das war für mich meine Lieblingsmannschaft. Ich habe da auch ein Trikot noch zu Hause. Dann war auch so ein bisschen New Jersey, weil ich ein riesen Scott Niedermeyer-Fan war, bin. Das für mich eigentlich mein Idol war dann, wo ich auf Verteidiger umgeswitcht wurde im Nachwuchs. Und das war dann auch so meine Lieblingsmannschaft. Toronto auf der Playstation, wenn ich ehrlich bin, habe ich Toronto eigentlich nie so oft ausgewählt, wenn ich NHL gespielt habe auf der Playstation. Da waren es eben diese Mannschaften immer. Und aber ich sage im Nachhinein, war Toronto einfach überragende Wahl. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich von Toronto gewählt wurde, weil das einfach dieses Nonplusultra in der NHL ist. Die Organisation ist unfassbar. Das ist nicht der FC Bayern, das Eishockey ist, das ist Real Madrid, Barcelona zu den besten Zeiten und Bayern in einem eigentlich vereint. Das ist einfach unfassbare Organisation. Das ist eigentlich schon keine Organisation, das ist ein Business einfach. Und wenn ich das hautnah erleben durfte, war unfassbar, wie wir da behandelt wurden, was das für ein ganzes Flair war, in der Stadt zu leben, diese ganze Atmosphäre zu erleben. Ja, da wird Eishockey geatmet und das ist, war einfach geil. Und für mich als Erfahrung, da meine ersten Schritte drüben zu machen, war einfach Hammer dann im Nachhinein.
Da wollen wir gleich noch genauer drauf eingehen. Vielleicht nur noch ein Ding. Du bist 2006 gedraftet worden. Dann wusste deine Mutter auch, was ein Draft ist. Bist aber dann noch 3 Jahre in der DEL gewesen. Und ich glaube noch 1 Jahr auch in der zweiten Bundesliga in Regensburg. Wie wichtig war diese Entscheidung für dich, erstmal noch in diesen jungen Jahren in Deutschland zu bleiben? Und wie sehr bist du trotzdem in der ganzen Zeit mit den Leafs in Kontakt gewesen?
Ja, der Kontakt war natürlich immer da. Also der Peter Inacak hat mich eigentlich regelmäßig beobachtet. Damals war ich in Tölz, mein erstes Jahr, wir sind abgestiegen, leider in die Oberliga. Dann ging es natürlich los, dass geschachert wurde, wo geht er hin? Dann wurde ich gedraftet, dann ist das Interesse natürlich an einem Spieler in Deutschland da nochmal ein bisschen höher. Dann die Eisbären hatten damals auch Interesse, das weiß ich noch. Ich habe mit Thomas damals telefoniert, Jeff Tomlinson, der damals die Eisbären Juniors gemacht hat in der Oberliga. Die wollten mich unbedingt nach Berlin holen, dann, dass ich bei den Juniors spiele in der Oberliga und natürlich mit Perspektive DL. War auch interessant, ganz klar. Und dann kam eben die Sache mit Regensburg dazu, die Eisbären Regensburg. Damals war ein brutal ambitionierter Verein in der zweiten Liga, auch eine unglaublich starke Mannschaft. Die wollten unbedingt aufsteigen in die DL. Da gab es den Aufstieg noch ganz normal, ohne irgendwelche Hindernisse. Wer gewonnen hat, ist aufgestiegen. Und die hatten die Schublade noch die DL-Pläne in der Schublade und haben dann eine brutale Mannschaft aufgebaut. Der Peter Dreiseitel war der Trainer. Der kam dann extra mal nach Tölz, hat sich mit mir getroffen, wollte mich unbedingt haben. Und dann war das für mich so, der Schritt in der zweiten Liga zu bleiben, zu einem Verein zu gehen, der ambitioniert ist, wo ich nochmal den nächsten Schritt machen kann, auch in der sportlichen Entwicklung, war dann für mich in dem Moment der richtige Schritt. Ich hätte auch rübergehen können, vielleicht sogar Junior-Hockey nochmal spielen, aber ich wollte dann auch nicht mehr vom Herren-Hockey wieder ins Junior-Hockey gehen, weil ich gemerkt habe damals, dass das für mich körperlich auch eine ganz andere Herausforderung ist und ich da ganz andere Sachen lernen kann im Spiel, die ich im Junior-Hockey vielleicht schon, wo ich vielleicht schon zu weit gewesen wäre, körperlich eventuell. Und ich weiß noch, mein erstes Jahr vor Tölz, ich hatte damals mit 1,90, 1,89, was ich da war, weil der Axel Kammerer war der Trainer, der hat mich angeschaut, wie ich da zum ersten Sommertraining gekommen bin. Er hat gesagt, so wie der Hans halt, weißt du, das bist du für Haring, da müssen wir erstmal gescheit Krafttraining machen. Und ich hatte, glaube ich, 77 Kilo oder so. Und war halt wirklich so ein halbes Handtuch eigentlich mit der Größe. Ein richtiger Spargeltarzan, wie man so schön sagt. Und hab dann aber über den Sommer halt brutal trainiert. Krafttraining, ja, die ganzen Klassiker, Bankdrücken, Kniebeugen und wie sie alle heißen. Hatte dann am Ende vom Sommer 85 Kilo, 86 Kilo draufgelegt. Und bin dann in die zweite Liga reingegangen und habe dann gemerkt, das Körperliche kommt und das brauche ich. Und deswegen war dann die Entscheidung für die Eisbären in dem Moment für mich die richtige.
Ja, und dann, also ich finde ja auch beeindruckend, das sagst du jetzt so nebenbei. Ich finde das krass, ich meine, wenn du 7-8 Kilo über den Sommer zunimmst, das musst du ja auch dann erstmal auf dem Eis verarbeiten und damit klarkommen und so. Aber ich finde die Entscheidung von dir finde ich tatsächlich auch sehr, ich bin einen ähnlichen Weg gegangen, vielleicht nicht mit dieser ganzen Perspektive NHL und so, aber ich habe ja auch mich erst im jungen Alter, bin dann sogar von der zweiten Liga nochmal nach Erding gegangen, in die dritte Liga, einfach um im Herrenhockey noch mehr Spielpraxis zu haben, viel zu spielen und dann auch eine gute Rolle zu spielen. Von daher fand ich, war das schon ein enorm guter Schritt von dir, eben das auch zu. Hast du dafür viel Zuspruch bekommen oder haben viele zu dir oder haben deine Manager und deine Leute um dich herum, haben die dich in dieser Entscheidung unterstützt? Oder haben die, oder hat Toronto vielleicht sogar eigentlich darauf gedrängt, nee, komm bitte lieber hier zum Junior Hockey, oder waren die damit völlig d'accord und fein?
Die waren eigentlich relativ fein mit der ganzen Sache. Lustigerweise, ich hatte damals noch keinen Spielervermittler, das hat alles mein Vater gemacht. es war relativ unkompliziert eigentlich. Wenn du als junger Spieler mit 18, 17, 18 dann nach Regensburg, ich bin da nach Regensburg gefahren, die haben mir einen Vertrag vorgelegt, ich habe den angeschaut und ich habe gesagt, ja, das passt, ist mir scheißegal eigentlich, was da steht, Hauptsache ich kann spielen. Und das ist halt sowas gewesen, da hat Toronto mich unterstützt, Gott sei Dank, die haben mich nicht forciert, irgendwas zu machen, was vielleicht nicht das Richtige gewesen wäre. Da war auch in der Zeit so ein General Manager Wechsel. Da war der Manager, der da war, wo sie mich gedraftet haben, war der John Ferguson Jr. damals. Dann wurde der entlassen, dann kam der Berkey, Brian Burke. Und dann weißt du sowieso immer nicht, wie die mit den Draftpicks umgehen von dem vorherigen GM. Also es kann sein, dass die komplett einfach auf die Seite schieben und sagen, das ist nicht mein Style, den ich hier spielen will. Ich will andere Draftpicks, den lassen wir auslaufen, da braucht man gar keine Qualifying-Offer machen und so weiter und so fort, dass sie die Rechte behalten dürfen. Und der Berkey, ich hatte das Glück, dass der Berkey halt voll auf dem Spieler steht wie mich. Also körperlich hart, auch mal ein bisschen dreckig spielen, großer Verteidiger. Also das war genau das eigentlich Perfekte für mich. Deswegen haben die mich da machen lassen. in der Hinsicht und mich da unterstützt. Und ja, das Umfeld sowieso. Meine Mutter war natürlich froh, dass ich in Bayern bleibe. Dann ist es nicht so weit, wenn der Kleinste dann weggeht. Aber nee, das war für mich die richtige Entscheidung. Ich habe da brutal viel Erfahrung machen dürfen und mal in Regensburg Überzahl spielen dürfen, auch bei einer Top-Mannschaft. Leider ist das Jahr nicht so gelaufen, wie man es sich dann vorgestellt hatte. Aber im Großen und Ganzen war es für mich der richtige Schritt, dann nochmal ein Jahr zweite Liga zu spielen, anstatt irgendwie das zu forcieren, gleich in die DL zu gehen. Das hätte ich auch gehen können, aber ich weiß, ich habe es im Jahr drauf dann gemerkt, wo ich nach Düsseldorf gegangen bin. Und wenn ich es ein Jahr früher gemacht hätte, dann weiß ich nicht, wo ich hingekommen wäre am Ende des Tages, weil ich wäre nur auf der Bank gehockt wahrscheinlich. Damals gab es noch keine U23-Regelung, die so ein bisschen Nestschutz gegeben hat, sondern du saßt hinten beim Ersatztorwart und hast halt nicht gespielt. Und das war in meinem ersten Jahr in Düsseldorf genauso, die ersten 10-12 Spiele. Ich kam da hoch, habe gedacht, ja, ich komme in zweite Liga, gedraftet, bam, dann wäre ich bestimmt gleich bei DEG, eine von den Top-4-Mannschaften damals mit der Metro hinten dran, wäre ich 100% da gleich Top-6 spielen und so. Und dann ja, komme ich da hin, dann stehe ich ganz unten auf dem Papier beim ersten Training. Also gerade, dass sie mich halt gekannt haben, so hatte ich das Gefühl. Und ja, so ging es halt dann los. Und dann saß ich da hinten die ganze Zeit beim Jochen Reimer, mit dem die Statistik gemacht, mich unterhalten, das ganze Spiel. Und dann kam zu meinem Glück, was man ja nie hofft, aber manchmal braucht man das, haben sich in einem Spiel in Wolfsburg, glaube ich, war es damals, zwei Spieler oder Krefeld, zwei Spieler verletzt, zwei Verteidiger auch noch. Und dann hat der Schmidi damals, Mike Schmidt war Co-Trainer, schaut so hinter, meinst so, ja, hier, du musst spielen.
Leg mal den Kugelschreiber weg für die Statistik, ja, genau. Jetzt nimm mal den Schläger in die Hand.
Genau, jetzt hier den Schläger mal in die Hand und dann aufs Eis. Und dann weiß ich noch, wie ich auf der Bank saß und natürlich die erste eineinhalb Drittel nicht gespielt, kalt wie Sau, hey, und dann sitzt du da in dem alten Wolfsburger Eisstadion und da war es noch nicht so schön, wie es jetzt ist. Und dann saß ich auf der Bank und dann Darren Van Imp saß neben mir und klopft mir so auf die Hose so und sagt so in Englisch so, just play, I take care of the rest. Und dann ich so, alles klar. Und dann bin ich raus und dann ab dem Zeitpunkt habe ich mir da meinen Platz gespielt und ja, war ganz lustig eigentlich.
Und dann eben 3 Jahre DEG Metro Stars, bevor es dann eben losgegangen ist mit dem Abenteuer. Nimm uns mal mit. Wie hat sich der Corby aus Gelting damals gefühlt, als er sich dann auf den Weg Richtung Eishockey-Weltmetropole, Eishockey-Mekka Toronto gemacht hat?
Ja, es war eine brutale Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von kleinen Gelting mit 1500 Einwohnern, wo ich aufgewachsen bin, dann erstmal nach Düsseldorf, war schon eine Umstellung, aber es sind ja nur 500, 600.000 Einwohner. Köppi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, damals waren es so 500, 600.000.
Ja, ja, so in der Richtung ist das.
Und dann den Sprung nach Toronto zu machen, war erstmal ein Kulturschock auf jeden Fall. Da anzukommen, ist ja so ein kleines New York, sage ich mal, so ein bisschen Downtown, immer hektisch, immer Verkehr, immer viel los. Da rührt sich auf jeden Fall was, die ganzen High-Risers, die Gebäude, Bankenviertel, bla bla bla, was weiß ich alles. Ich war vorher nie wirklich in Frankfurt oder so, dass du mal so ein bisschen eine Ahnung hast, wie das überhaupt, sondern ich kenne halt nur Land, Berge und vielleicht ein bisschen Stadt in München so ungefähr, wie ich da ankam. Und dann war das schon extrem eine Umstellung. Klar hast du natürlich diese Honeymoon-Phase, sage ich mal, wo alles neu ist, alles ist speziell. Und ich kam da an, habe dann erstmal im Hotel gewohnt im Camp. Klar, ich habe die Erfahrung schon mal machen dürfen im Prospect-Camp, da war es aber eher so wie so ein Urlaub mit Eishockey nebenher, weil wir wurden brutal verpflegt, haben da viele Sachen gemacht, so Teambuilding-Sachen und dann auch so ein Media-Schooling von den Leafs, wie du mit den Medien umgehst, was ja doch ein bisschen so ein Haifischbecken ist da. Und dann kam ich da an, ich wusste die Stadt schon mal, ich kannte das Hotel und habe mich so ein bisschen zurechtgefunden. Der Marcel Müller ist ja damals mit mir auch rübergegangen, hatte ich noch einen Deutschen, den ich auch kannte, mein Jahrgang. Hast natürlich gleich eine Connection gehabt. Und Camp läuft halt und du im Camp hast du gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken, sondern du kommst da an, du nur Eishockey. Du kommst in der Früh in die Halle, Eishockey. Und das erste Camp ist natürlich, wir waren im Rookie-Turnier die Woche vorher und dann direkt ins Main Camp. Da ist ja da ist ja abartig Zug drin. Also du hast ja da 60 Leute oder so. Meistens sind 3 Gruppen und pro Gruppe sind es dann 6-7 Verteidiger vielleicht. Und dann marschierst du da eine Stunde auf dem Eis, dann hast du ja da die Regel da drüben, die erste Woche darfst du nur 3 Stunden in der Eishalle sein, also 1,5 Stunden Off-Eis was machen, offiziell, 1,5 Stunden auf dem Eis, offiziell. Und dann müssen die Spieler eigentlich, hast du natürlich noch freie Verfügung, aber alles Offizielle muss erledigt sein in 3 Stunden in der ersten Woche. Das ist eine Regel, die im CBA steht, also in dem Vertrag zwischen PA und NHL. Und dann bist du dann nur im Eisstadion. Dann spielst du nach 2 Tagen, geht's los mit den Vorbereitungsspielen. Dann kann es sein, dass du das erste spielst und das zweite vielleicht nicht. Dann spielst du, ich glaube, Toronto 8 Vorbereitungsspiele in 9, 10 Tagen oder so. Irgendwie so, 9 oder 10 Tage hast du 8 Spiele. Und dann rotieren die natürlich durch, die 60 Spieler. Dann kommen die ersten Cuts. Dann kriegst du das mal mit, wenn die ersten Leute gecuttet werden. Dann hast du den Cut überlebt. Dann denkst du so, wow, okay, nächster Schritt. Dann kommt der nächste Cut, da hast du auch nochmal überlebt. Und dann kommt der dritte Cut, dann erwischt dich. Und dann sagst du, fuck, ey, dann ist erstmal, bricht erstmal eine Welt zusammen. So ungefähr, weil ich hatte es natürlich erwartet, drüber zu kommen. Und dass du erstmal in der AHL anfängst, weil es ja einfach so ist, dass Jungs rüberkommen aus Europa, größere Eisfläche, die Umstellung auf die kleinere, die wollen dir die Zeit geben. Und das machen sie schon. Also die Entwicklung von den Spielern wissen die schon, wie sie es am besten angehen. Und ja, wurde dann runtergeschickt, dann, wie gesagt, bricht erstmal diese Welt zusammen und dann geht's auch los, dass du von dieser Honeymoon-Phase erstmal auf den Boden der Tatsachen ankommst und dann kriegst du einen Brief in die Hand gedrückt, da steht dann drauf, so, du hast eine Woche Zeit, dir eine Wohnung zu suchen, musst raus aus dem Hotel, wenn du länger bleiben willst, kannst du bleiben, aber dann musst du das Hotel selber zahlen. Da kostet halt in Toronto mal die Nacht schnell in dem Hotel, wo wir waren, wahrscheinlich $250 oder so. Das machst du dann mit einem Two-Way-Contract auch nicht so gerne, sage ich mal, dass du da bleibst, wenn du in der AHL ein Gehalt hast gerade. Ja, dann geht's los, dass du da, du bist komplett auf dich alleine gestellt. Klar, du fragst natürlich nach, wer kann mir da helfen mit Wohnung? Da habe ich über einen Thomas Kabele, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat, jemand gefunden, der mir geholfen hat, eine Wohnung zu finden. Dann kam meine Freundin dann auch rübergeflogen. Dann hast du da nochmal, dann musst du schauen mit Auto. Dann kanntest du den deutschen Führerschein nicht hernehmen. Da brauchst du einen kanadischen Führerschein, musst du den deutschen abgeben. Ey, aber was da alles auf dich zukommt, und da wirklich, klar, hast du dann die Hilfe, aber du musst halt fragen und dich irgendwo erkundigen. Und dann bist du aber doch so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Und das war schon erstmal gar nicht so leicht und ich habe unglaublich schlecht angefangen in der AHL, also werde ich nie vergessen. Ich wurde kurz vor Saisonstand in der NHL nochmal hochgeholt, weil der Luke Shen sich damals verletzt hat in der Preseason und dann durfte ich das letzte Vorbereitungsspiel nochmal machen gegen Ottawa und ich weiß, dass damals in den letzten Vorbereitungsspielen spielen eigentlich alle Mannschaften ihre Starting-Lineup für die Regular Season dann und ich war dann in der Lineup. Und hab dann, da hat einer den Grabowski zusammengefahren, so ein Tough Guy. Und ich wollte den halt dann hinterhergelaufen und hab den halt so Crosscheck gegeben. Und dann sind die Schiedsrichter Gott sei Dank dazwischen, weil dann hätte ich wahrscheinlich direkt auf die Fresse bekommen. Danach haben sie mich halt wieder runtergeschickt, aber das hat was hinterlassen. Also der Trainer hat auch damals gesagt, wow, das hat brutalen Eindruck hinterlassen. Also die haben mich runtergeschickt, aber die haben gesagt, du bist wirklich so nah dran. Wir wollen aber trotzdem, dass du dich nochmal entwickelst, aber wir haben wirklich überlegt, dich oben zu behalten für den Saisonstart. Jetzt ist der Luke aber wieder fit und so. Und jetzt schicken wir dich wieder runter. Aber du hast brutal Eindruck hinterlassen bei der Mannschaft auch, weil du für den Spieler halt eingestanden bist. Und das war natürlich für mich auch nochmal so ein Goodie irgendwo. Und dann bin ich runtergekommen und dann, ja, fühlst du dich ein bisschen zu gut, wenn du runterkommst erstmal nach der Situation, muss ich zugeben. Da bist du auf so einem Höhenflug. Und wow, war ich schlecht, die ersten Spiele. Unfassbar schlecht. Also ich glaube, die ersten 3, 4 Spiele war ich -8 oder so. Hatte ein Spiel gegen Hamilton, war -4 in dem Spiel. Und dann hatten wir Einzelmeetings. Dallas Eakins war damals mein Trainer, der jetzt auch in Mannheim mein Trainer war. Ja, der war auch damals in Toronto Player Development und ist damals auch nach Deutschland geflogen, wo ich in Regensburg und Düsseldorf war. Hat mich da die Spiele angeschaut bei den Spielen. War auch teilweise im Bus noch mit dabei, wenn wir dann mit Düsseldorf nach Kassel gefahren sind. Also saß er unten im Bus. Und lauter so Sachen, ich kenne ihn seit 15, 16 Jahren jetzt, holt mich rein fürs Einzelmeeting und ich habe mir gedacht, wow, jetzt gibt's einen Einlauf, ey. Also du kannst dir ja vorstellen, -8, 3 Spiele, 0 Punkte, komm da rüber, ich schicke mich bestimmt gleich wieder rein nach Hause, Briefmarke auf dem Arsch und direkt wieder heim. Und dann reingekommen ins Meeting, Türe zu, geschwitzt wie eine Sau. Dann sagt er, und? Wie geht's dir? Wie geht's mit deiner Freundin? Fühlst du dich wohl hier? Kommst du zurecht mit der Wohnung? Passt alles? Hast eine schöne Wohnung? Wie läuft's? Wie geht's dir? Sag mal. Und dann war es so, hä? Wie? Das heißt, habe ich noch nie so gekannt in der Form, dass jemand so auf dich eingeht und erstmal das Ganze so ein bisschen umdreht und gar nicht so Eishockey, die nur an Nummer 1 steht, sondern der hat es wirklich, das ist halt eine Skill, was der brutal hat. Die Leute so einzufangen und die Leute wohl zu fühlen in ihrer Haut und dass es wichtiger ist, gibt das Eishockey, sage ich mal, am Ende des Tages und dass er auch versteht, dass Leute, da stehen Menschen hinter dem Spieler. Und wenn da hinten irgendwas nicht passt oder so, dann kann der auch nicht funktionieren. Und das war für mich so ein Augenöffner irgendwo, auch so, wo es mir dann erstmal so durchgeatmet und dann habe ich so angefangen zu erzählen, ja, schon schwierig, aber sobald passt alles, traust du dir kaum was zu sagen. Also die ersten Male bist du schüchtern wie nochmal was. Aber hab dann schon, ja, es passt schon, hab eine Wohnung und mit Auto ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es schon hin und der Malle ist ja da und dann meine Freundin ist jetzt auch da und dann geht's schon. Und aber alles natürlich neu und er so, hey, mach dir keine Sorgen, kriegst die Zeit, die du brauchst. Er weiß selber, dass ich besser spielen kann und es kommt einfach nur Fokus aufs Spiel, was du machen kannst, aufs Training. Und dann ab dem Zeitpunkt war es auch so wieder so ein Turnaround-Bumm und dann ging's los. Also ab dem Zeitpunkt war es super. Und dann habe ich auch relativ schnell mein Call-up bekommen, meine ersten zwei Spiele da gemacht. Und ja, war so der Start eigentlich in Toronto dann.
Ja, in Toronto ist ja das Gute, dass wenn du im Farmteam spielst, du bist ja trotzdem in Toronto, oder? Weil Toronto Marlies, die sind ja auch da situiert, oder?
Ja, die Trainingshalle war damals relativ neu. Da sind die Kabinen eigentlich nur ein, jeder hat seine eigene Eisfläche, Marlies haben eine eigene Eisfläche, Kabine direkt dran und die Leafs haben ihre eigene Eisfläche. Es sind dann noch vier andere Eisflächen da drin, aber das sind so die Haupteisflächen. Und ich glaube, in den 4,5 Jahren oder was ich dort war, ist mir bestimmt 5, 6 Mal passiert, dass ich mit den Marlies aufs Eis gegangen bin. Dann kam der Trainer, wirklich, wir sind die Runden da gelaufen, wenn er in die 500 machst am Anfang immer und dann kam der Trainer so, du, pass auf, geh runter vom Eis, geh nur den Gang rüber, gibst das Trikot schnell beim Betreuer ab, geh nur den Gang rüber, die Leafs gehen dann eine Viertelstunde aufs Eis, hol dir ein Trikot, gehst mit denen aufs Eis, die haben dich hochgeholt.
Zack. Ja, das ist natürlich so ein perfektes Setup, ja, gell?
Also das war auch, du hast nur eine Wohnung gebraucht, du musstest nicht in zwei Orten leben, warst immer in demselben Ort eigentlich, das war schon top, also da kannst du, ich habe mein Morning Skate, ich hatte auch mal mein Morning Skate, wir haben mit den Marlies Dienstag gespielt, abends hatten wir in der Früh Morning Skate und die Leafs haben am selben Abend zu Hause gespielt, im Air Canada Center damals, ich habe mein Morning Skate mit den Marlies gemacht, dann kam der Trainer während Morning Skate zu mir, hey, pass auf, machst du Morning Skate hier und fährst heute nicht ins Ricoh Coliseum, also nicht zum AHL-Spiel, sondern fährst ins Air Canada Center, weil du bist hochgeholt worden und spielst dann heute Abend mit den Leafs. Ja, dann bist du halt am Abend nicht links abgebogen, sondern rechts und bist dann ins Air Canada Center gefahren und ja, manchmal war es so, dass die gar nicht mich bemerkt haben, dass ich jetzt da bin, die Trainer, sondern dann bist du halt einfach auf Papier hochgeholt worden, dann warst du dann da und hatte ich auch, dass ich dann nur Warm-up gemacht habe und dann durfte ich mich wieder umziehen. Also ja, wilde Sachen auf jeden Fall.
War dir denn dieser Luxus tatsächlich damals schon bewusst, weil du kanntest das ja gar nicht anders? Ich habe auch viel mit Philipp Gruber und mit Grubi darüber gesprochen und der hat mir erzählt, das war schon extrem schwierig, auch für das Privatleben, der sich ja zwischen Washington und Hershey hin und her bewegt hat. Und wenn er dann erzählt hat, dann ist die Freundin gekommen, es war geplant, dass sie in Hershey ist und an dem Tag, wo sie angekommen ist, ist er von Washington berufen worden und war dann einfach mal 9 Tage weg.
Ja, das war halt eben das, was ich gesagt habe vorher mit Toronto, dass ich im Nachhinein unglaublich froh bin, dass ich nach Toronto gekommen bin, weil diese Organisation natürlich alles auf einem Ort vereint hatte. Viele Mannschaften haben das ja mittlerweile auch, dass es zumindest näher ist und nicht mehr diese langen Flüge. Und das war für mich purer Luxus, klar.
Und das war dir damals auch schon bewusst?
Ja, dadurch, dass ich es von anderen mitbekommen habe, auf jeden Fall. Also dadurch, dass du weißt, dass Ottawa ihr Farmteam war damals in Binghamton, Bundesstaat New York, Verzeihung, aber absolutes Shithole, wenn du da hinkommst. Also wirklich, da willst du nicht tot über den Zaun hängen. Und ja, das war auch, was weiß ich, 4 Stunden Flug wahrscheinlich oder 2 Stunden Flug wieder dann nach Ottawa oder so. Und dann hast du natürlich auch andere Mannschaften gehabt. An der Westküste war es noch übler. Mit zum Beispiel, was war denn da? Anaheim hatte, glaube ich, ihr Farmteam damals lange in Norfolk oder Syracuse. Das sind 5 Stunden Flug, 3 Stunden Zeitverschiebung. Also da war purer Luxus und das Punkt bekommst du natürlich mit, wenn du gegen die Mannschaften spielst und dann siehst, was ist denn ihr NHL-Verein, dann denkst du auch so, wow, also die Jungs, hey, die sind ja nur im Flieger, wenn du hoch und runter geschickt wirst. Und das war halt der Luxus, den du in Toronto hattest und das war eine von den ersten Mannschaften, wenn nicht sogar die erste, die sich das geleistet hat, 2 Mannschaften in einer Stadt zu haben. Viele Mannschaften haben sich nicht getraut, weil sie gesagt haben, das ist zu teuer, da verlieren sie nur Geld, da kommen keine Zuschauer, weil die Städte nicht 2 Mannschaften so ungefähr haben können, aber jetzt mittlerweile machen es viel mehr Mannschaften und haben es viele Mannschaften, das zumindest in der Nähe ist, sag ich mal.
Ja, sag mal. Entschuldige. Nee, mich interessiert nur, weil Toronto, du sagst, das ist eine außergewöhnliche Organisation, ich finde die Vergleiche mit Real Madrid und so sehr passend. Und wenn du davon erzählst, aber dann, das birgt ja auch immer damit, dass die Erwartungshaltung in Toronto unfassbar ist. Und dass man da ja wirklich, also man hört ja immer wieder die Geschichten, da haben wir mich vorhin mit dem Olli nochmal drüber unterhalten, dass wenn du da verlierst, am nächsten Tag kaum auf die Straße gehen kannst. Und wenn du aber gewinnst, dann tragen sie dich sozusagen durch die Straßenzüge, ja. Da brauchst du dich nicht bewegen. Ist man sich, also kriegt ihr das schon hart mit, dass auch, also von der Organisation selber, dass die auch euch schon spüren lassen, Jungs, ihr habt hier schon ein geiles Leben, aber dafür müsst ihr hier auch abliefern? Oder also wie gehst du damit um? Also weiß man, dass man da schon in einem sehr speziellen Organisation rumtanzt?
Ja, 100%. Ja, also man merkt es natürlich schon allein, ich habe es vorher mal kurz angeschnitten gehabt, mit dem Media-Schooling, was wir hatten in meinem Prospect-Camp, da haben wir so ein Booklet bekommen, mehrere Seiten, wo dir quasi dargestellt wurde, was sagst du zu den Medien, wo du sollst du vorsichtig sein, weil du merkst es auch, wenn du reinkommst bei dem Prospect Camp, da sind auf einmal 5 Kamerateams da, 20 Journalisten, die Aufmerksamkeit ist riesig von außen und Negativität verkauft sich natürlich immer ein bisschen besser, wissen wir ja alle, und dann graben die natürlich immer wieder, und ich habe da auch Szenen oder Sachen erlebt in meiner Zeit dort, wo wirklich Fragen gestellt wurden, wo du als Spieler dann so dastehst, so, was willst du jetzt eigentlich? Also du weißt eigentlich genau, in welche Richtung das geht. Und der will halt dir irgendwas entlocken, was er dir dann vielleicht so ein bisschen Strick drehen kann, so ein bisschen Negativität reinbringen kann in die Organisation, das Ganze drumherum. Und das ist echt vogelwild. Und du bist da der Goldfisch im Wasserglas. Also du wirst da komplett jeden Tag durchleuchtet und du hast auch keine Chance, da rauszukommen. Also da, jetzt mit Social Media ist ja 1000-mal schlimmer noch, bin ich davon überzeugt. Aber früher war das meine Zeit, meine Anfangszeit, da gab es Instagram und so, glaube ich, das waren so die Anfänge, Twitter so ein bisschen, aber hat es nicht wirklich, Facebook war da noch, aber das war alles noch nicht so dramatisch. Da hast halt nur die ganz normalen Medien gehabt, aber da bist du ins Auto eingestiegen, in der Früh Radio an. So, da was wird geredet? Nur Leafs, wirklich nur Leafs. Kommst in die Kabine, läuft der Fernseher, ganzen Tag TSN, Sportscenter, Sportsnet und das ganze Zeug, was wird geredet? Eigentlich nur über die Leafs. Mal ein bisschen so über die anderen Mannschaften, Highlights und so, aber eigentlich zu 99% sind es nur die Leafs. So, dann gehst du aufs Eis, dann hast du mal wirklich eine Stunde Ruhe davon, hast halt deine Arbeit, gehst wieder runter vom Eis, gehst in den Kraftraum, wenn da irgendwo im Physioraum oder so der Fernseher läuft, was läuft? Ja, das TSN Sportscenter wieder auf Dauerschleife. Und dann läuft auch dann nur den ganzen Tag die Kacke. Und dann gehst du ins Auto, wieder Radio, bumm. Das ist allgegenwärtig. Egal, wo du hingehst, hörst du nur Leafs. Wenn du abends zum Essen gehst in irgendeine Sportsbar oder so, klar, da laufen natürlich nur die Sportsendungen. Dann kommen natürlich die Neuigkeiten vom Training dazu und was weiß ich. Also du wirst den ganzen Tag eigentlich nur beschallt, wenn es schlecht läuft, wie scheiße du bist. Und wenn es gut läuft, dass eigentlich die Parade schon geplant wird. Und ja, es ist halt wirklich, da ist auch Himmel und Hölle. Da gibt es keinen, es gibt keine Grauzone. Es gibt nur Schwarz oder Weiß und ja, alles dazwischen gibt es eigentlich nicht. Und deshalb auch so ein bisschen dieses Anspruchdenken der, was bei denen, was halt das Ganze schwierig macht, da auf Dauer, glaube ich, diesen Hügel zu erklimmen. Weil du halt immer, jetzt, man merkt es ja jetzt auch immer, die kommen in die Playoffs. Und dann geht's gegen Boston oder gegen was weiß ich wen. Und dann geht's ja schon darum, in wie vielen Spielen verlieren sie. Oder Spiel 7, ja, verlieren sie dann eh wieder. Und also diese Negativität wird da schon so, ist da schon so drin teilweise, dass es unfassbar schwer ist, die draußen zu halten, weil, ja, wie gesagt, du kommst da rein nach dem Spiel, dann kommen da 6, 7, 8 Kamerateams und 25 Journalisten. Und ja, es kannst du mit keiner anderen Organisation vergleichen, egal wo ich danach hingekommen bin oder auch wenn wir auswärts irgendwo gespielt haben. Es ist halt einfach das Nonplusultra und jeder hat Interesse dran und es ist einfach eine Riesenmarke und das merkst du ganz, 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 ganz extrem.
Aber das ist ganz interessant, was du sagst. Letztendlich hatte ich immer so das Gefühl, ich meine, die haben ja auch, wenn wir auf den aktuellen Kader schauen, Austin Matthews, Mitch Marner und Konsorten Nylander, die haben so gute Spieler und ich hatte immer gedacht, das ist so der Druck, der in Toronto das Problem ist. Aber bei dir hört sich's dann ja schon so an, dass es nicht nur der Druck, sondern vor allem einfach diese Negativität ist, die da teilweise herrscht.
Ja, der Druck ist natürlich extrem, weil du diese Negativität ja nicht haben willst. Der Druck ist klar. Du willst ja diese Negativität nicht reinbekommen. Und das Problem ist, dass wirklich ich das Gefühl hatte in meiner Zeit vielleicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es besser geworden ist, wenn man das so ein bisschen verfolgt jetzt, wie es läuft immer wieder, du hast ja auch letztes Jahr gemerkt, wo die erste Runde gewonnen haben, da hast du ja gemeint, die haben Stanley Cup gewonnen. Da hast du mal gemerkt, was da für eine Last eigentlich auf den Spielern lastet. Die kommen die Runde weiter und werden dann in der nächsten Runde von Florida gesweept. Und da hast du halt gemerkt, das ist unfassbar, dass diese Negativität, beziehungsweise die Leute außenrum, ich will jetzt nicht sagen die Fans, aber die Medien natürlich extrem, die warten drauf, dass was Schlechtes passiert. Und dann stürzen die sich natürlich drauf. Ich hatte Zeiten, wir haben 6-7 Spiele in Folge gewonnen, wurden dann von den 6-7 Spielen vielleicht 4 Outshot von, mit, keine Ahnung, 38-22, haben aber 5-2 gewonnen oder so. Und dann hat man ein Spiel nochmal 7-4 gewonnen und wurden Outshot 42-27. Und was ist die erste Frage vom Reporter? Ja, glaubst du, dass es sich noch lange hält, eure Siegesserie, wenn ihr jedes Spiel, wenn der Gegner fast doppelt so viele Schüsse hat wie ihr? Dann wurde in Anschluss gesagt, wir haben gerade 7 Spiele, das war gerade 7. Spiel in Folge, was wir gewonnen haben. Klar wissen wir auch, dass wir halt in manchen Situationen besser sein müssen und ein bisschen kompakter defensiv und nicht so viele Schüsse ergeben können. Aber wir können doch jetzt hier nicht anfangen, beim 7. Spiel in Folge, was wir gewonnen haben, darüber zu reden, wann wir das erste Spiel wieder verlieren. Das ist diese Negativität, die dann reingetragen wird, wo du dir als Spieler eigentlich, natürlich im Nachhinein kann ich jetzt darüber lachen, aber nach dem Spiel gehst du da raus aus dem Media Scrum und gehst in den Kraftraum und machst dein Ding da und schüttelst erstmal den Kopf. Also du hast es natürlich im Kopf und kannst ja nicht da reingehen und dann dein Ding da machen, gehst wieder raus und dann belastet dich das nicht mehr. Sondern du hast ja, das pflanzt dich rein in den Hinterkopf und denkst dir so, was wollen die Idioten eigentlich? Du bist ja nie gut genug eigentlich. Das ist halt brutal. Und in der Zeit, wo ich da war, waren wir ja auch richtig schlecht. Also wir waren ja, ich glaube, in den Jahren, nur ein Jahr haben wir da die Playoffs geschafft. Da war die Mannschaft, wurde so nach außen viel kommuniziert, dass sie ja dieses Jahr angreifen wollen, bla bla bla, aber dann immer hinter den Erwartungen dann auch noch relativ schlecht immer. Da drehen die dir einen Strick und ja, dann ist halt wirklich extrem schwer, da zu bestehen. Und man sieht es auch, wenn die Regular Season gut läuft und die brutal gute Spieler haben, Top-Spieler in der Liga, ein Spieler, der fast 70 Tore schießt, was schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren nicht mehr passiert ist. Ja, die scheinen in der ersten Runde raus. Und dann geht es nur darum, wer wird getradet. Und das ist ja, das war in meiner Zeit auch so. Wenn die Trade-Deadline kam, hast am besten gar nichts geschaut, gar nichts angehört, Radio aus beim Hinfahren zur Halle, Fernseher aus, weil jeder Spieler von den Toronto Maple Leafs, der Free Agent war am Ende der Saison oder sonst irgendwas, wurde eigentlich in den, sagen wir mal, 3-4 Wochen Richtung Trade Deadline 15 Mal getradet. So ungefähr. So haben die das, der wird dahin getradet. Oder wo da könnte der auch gut passen? Was könnte man für den bekommen? Das belastet dich als Spieler natürlich, wenn du das mitbekommst, dass du wie so Ware, da wird über dich geredet, der kommt dahin. Wenn du dann Familie hast, ich hatte das Glück, dass ich die ersten Jahre keine Familie habe, aber dann, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, wurde ich direkt getradet. Dann merkst du das erstmal, was bedeutet, mit Familie dann noch den ganzen Scheiß durchzumachen. Und es ist schon eine Belastung, die du als Spieler hast, und ich kann ja jeden verstehen, der da seine Leistung nicht mehr zu 100% aufs Eis bekommen kann. Weil es natürlich auch eine Liga ist, die vergibt nicht. Du kannst dir nicht erlauben, mal einen schlechten Tag zu haben, sondern da geht es nur darum, wie gut bist du an deinem schlechtesten Tag. Und wenn du das nicht schaffst, dass du da mental auf der Höhe bleibst, dann wirst du auch nicht bestehen. Also meine ersten 2 Jahre habe ich jeden Tag oder jede Situation, die da passiert ist, vom Management, wenn einer hochgeholt wurde oder einer runtergeschickt wurde, oder das hat sich einer verletzt, hast dir Gedanken drüber gemacht, bist jetzt du der hochkommt oder wer wird hochgeholt, welcher Spielertyp ist das, was wollen die vielleicht? Aber am Ende des Tages ist es immer 180 Grad anders gekommen. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, oder 1,5 Jahren habe ich gemerkt, es macht gar keinen Sinn, mir da Gedanken drüber zu machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist aufs Eis gehen, meine Leistung bringen, 100% drauf fokussieren, was ich mache. Und der Rest ist out of my control. Kann ich nichts dagegen machen. Was passiert, passiert. Und das habe ich dann gelernt. Und deswegen, glaube ich, habe ich es auch geschafft, relativ lang drüben zu bleiben, weil es drüben natürlich ein brutales Mindgame irgendwann ist. Viel Politik dabei und speziell in Toronto natürlich dann auch. Und irgendwann lernst du das oder musst du es lernen, wenn du da bestehen willst, weil sonst hast du keine Chance.
Ja, das hört sich jetzt so an. Als es dann für dich nach Anaheim ging, war dann ein Stück weit auch ein bisschen Befreiung für dich so und dann so, fuck, jetzt bin ich in In Anaheim, hier ist es, also wie war das dort? Hast du dann erst realisiert, wie krass eigentlich das in Toronto abgeht? Oder war das dir von vornherein schon bewusst, ja, jetzt gehe ich nach Anaheim, da ist die Welt ein bisschen ruhiger, da sind viele andere Sportarten auch sehr interessant und da ist das nicht nur Ducks, Ducks, Ducks den ganzen Tag? Oder ist es vielleicht sogar so da? Das weiß ich ja gar nicht.
Nee, es war auch ganz lustig, weil ich wurde getradet, wo wir auswärts waren. Und wir waren da im Hotel in ich glaube in Florida oder Tampa und ich wurde getradet. Am nächsten Tag habe ich noch ein paar Jungs beim Frühstück dann gesehen, mich verabschiedet, weil ich dann direkt nach Anaheim geflogen bin. Und haben natürlich ein paar Jungs Spaß gemacht, so ja, jetzt hast du endlich deine Ruhe und so und alles ein bisschen ruhiger. Kannst du an den Strand gehen und dich ein bisschen am Arsch lecken lassen manchmal und aufs Eishockey halt konzentrieren, hast du endlich jeden Tag die Beschallung von außen, diesen weißen Rauch, der da immer kommt. Und das war wirklich so. Ich bin da angekommen, nächsten Tag war Training, ich stand an der Kabine. Klar, du bist einer von den Neuen, damals waren viele Trades, viele neue Spieler nach Anaheim gekommen. Und ich bin in die Kabine gekommen, dann kamen die Reporter, waren dann fünf Stück insgesamt und drei davon waren eigentlich beim Verein angestellt. Und also war halt wirklich gar nichts da, gell? Und dann sagen die so, ja, herzlich willkommen und was ist so für dich jetzt so die ersten 1,5 oder 48 Stunden oder 24 Stunden so, was ist der größte, was ist jetzt, was du für dich am größten so mitnimmst, der Unterschied jetzt so bisher, und hab ich die so angeschaut, seid mir nicht böse, aber ihr, also das ist einfach, hier stehen einfach 5 Leute und in Toronto hatte ich einfach ja, das Vierfache teilweise um mich rumstehen, da bist du ja gar nicht mehr, da wusst du ja gar nicht mehr, in welches Mikrofon du reinbeißen kannst, weil da so viele waren. Und da waren halt einfach die 5 Leute und 3 waren vom Verein und da waren halt immer nur, sag ich mal, ja, einfache Fragen, halt, da war nichts Negatives, klar, hast du intern natürlich, weil ich bin damals von Toronto, das war eine der schlechtesten Mannschaften nach Anaheim gekommen, das war zu dem Zeitpunkt Nummer 1 in der ganzen Liga. Also erstens in der Western Conference und im ganzen Overall Standings waren die Erster. Top-Favorit auf den Stanley Cup. Da war natürlich alles ein bisschen entspannter, bei denen ist gelaufen, du, das war gut, aber intern hatten die natürlich, war der Druck da, der GM, der Trainer, da war die Erwartungshaltung, der Standard war hoch. Ich muss auch sagen, die ersten Trainingseinheiten habe ich erstmal geschluckt, weil das Tempo ganz anders war, wie ich aus Toronto gewohnt war. Ich hatte gar nicht dieses Gefühl dafür, dass da so eine Diskrepanz ist in der Art und Weise, dann auch im Training, aber du hast gemerkt, damals war die Western Conference, das war wie Death Row. Also wenn du da von der East Coast darüber geflogen bist, da hast du gesagt, da spielst ein Spiel hast, oder zwei, also ein Back-to-Back und dann noch ein Spiel, also du hast 3 Spiele in 5 Tagen oder 6 Tagen und spielst das die ganzen Heavy Teams. Also LA hat ja in der Zeit da die Stanley Cups gewonnen, war ein von den Powerhouse in der Liga. San Jose war eine brutale Mannschaft, auch schwer, hart im Vorcheck. Und die Eastern Conference war halt immer so Skill, Speed und alles so ein bisschen, ja, hier, Dipsy-Doodle und so. Und dann bist du da hingekommen, ja, dann bist du rübergekommen. Und im Training ist da abgegangen, hey, der Getzlaff, ein Monster. Die Leute haben sich im Training da, das musst du erstmal auf den Standard dann wieder heben, weißt du? Und da hast du dann richtig gemerkt, was das für ein Unterschied ist zwischen Top-Mannschaft und Mannschaft, die so ein bisschen, ja, weiter unten spielt. Und das war schon nochmal auch eine brutale Erfahrung, hat aber natürlich auch brutal Spaß gemacht, da jeden Tag mit den Jungs aufs Eis zu gehen. Und ich bin da angekommen und war innerhalb von 2 Tagen, habe ich 25 neue Freunde gehabt. Da hast du gemerkt, dass brutale Kultur in der Organisation, brutaler Zusammenhalt. Klar, die Jungs haben natürlich gewonnen und dann ist es immer ein bisschen leichter, hat Spaß gemacht. Und in dem Jahr hätten wir eine gute Chance gehabt, einen Stanley Cup zu gewinnen. Hat dann am Ende dann leider nicht gereicht. Aber das war echt nochmal so eine geile Erfahrung, weil du halt auch einfach dich nur aufs Eishockey konzentrieren konntest. Wenn du mal 2, 3 Spiele in Folge verloren hast, hätten die in Toronto die Halle am liebsten abgebrannt und in Anaheim bist du an den Strand gegangen oder raus aus der Kabine und hast dann gar nichts anderes gedacht. Und bist am nächsten Tag wieder zur Halle gekommen und hast das Ding halt wieder umgedreht. Boom, und hast auf einmal 5, 6 Spiele in Folge wieder gewonnen. Das in Toronto zu schaffen, war eine Mammutaufgabe dann teilweise. Dann bist du halt von 3 Spielen in Folge bist du mal schnell auf 7 hoch und hast 7 in Folge verloren. Und in Anaheim hast du halt 2, 3 Mal verloren und hast du dann halt 6, 7 in Folge gewonnen. Und ja, das bringt schon so ein bisschen die Umgebung und das Ganze drumherum hat da schon Einfluss drauf, finde ich.
Ja, ist schon interessant zu hören. Wir haben von Toronto, dem Eishockey-Mecker, gesprochen. Für viele ist ja Anaheim, so ein bisschen dieser Disney-Eishockey-Club. Sie wurden damals gegründet als Mighty Ducks of Anaheim. Trotzdem hört sich das bei dir jetzt schon so an, als hättest du die Zeit in Anaheim mehr genießen können als in Toronto.
Ja, was heißt genießen? Also ich hatte natürlich in Toronto auch eine geile Zeit. Also ich muss sagen, wir waren in der AHL immer eine super Mannschaft, der Dallas-Trainer. Wir waren mein zweites Jahr im Calder Cup-Finale, sind damals auf Norfolk getroffen. Die haben diesen Rekord aufgestellt, 28 Spiele in Folge ungeschlagen und sind dadurch die Playoffs marschiert, haben dann das erste Spiel von den Playoffs verloren und danach haben die jede Mannschaft weggehauen und uns auch im Finale 4-0 dann. Da in dem Jahr, wenn diese Mannschaft nicht existiert, dann gewinnen wir den Calder Cup, davon bin ich überzeugt. Also es war auch schon eine super Erfahrung. Ich habe brutal viele Freunde, auch außerhalb vom Eishockey, brutal viele Connections gebildet und alles, super Erfahrung gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Zeit, wo ich nach Toronto als Auswärtsmannschaft gekommen bin, mehr zu schätzen gewusst, weil ich da hingekommen bin, dann hast du das ganz anders wahrgenommen irgendwie. Du hattest immer diese Wolke über dir, wenn du da gespielt hast und vor allem, wenn es schlecht lief, ist es immer auf dich so eingeprasselt, so ein bisschen. Und du hattest immer dieses, ja, wie gesagt, diese dunkle Wolke, die über dir manchmal, wenn du ganz schlecht gespielt hast, hast dich schwer getan, irgendwie. Die Leute waren immer respektvoll. Also ich hatte es nie so, ich war ja immer nur so ein bisschen ein Beiläufer, sag ich mal. Nie dieser Top-Star in der Liga oder in der Mannschaft, dass mich jetzt die Leute beschimpft hätten oder so. Aber ich habe es von anderen Jungs mitbekommen. Dion Phaneuf hat mal eine brutale Story erzählt. Er war am Flughafen und dann kam so ein kleiner Junge zu ihm hingelaufen und dann dachte er halt, er will ein Autogramm haben und dann sagt er, hey, you wanna have an autograph? Und dann sagt das Kind halt nur so, nee, I just wanna tell you from my dad, you suck. Und so hat sich umgedreht und wieder abgehauen und der so, okay, alles klar. Also solche Sachen gab es halt auch und das ist schon... Das macht schon was mit dir als Spieler. Also auch als, wir sind ja alle Menschen, wir sind ja keine Roboter, dass du das irgendwie nicht zu 100% nicht, aber nicht ranlassen kannst. Und das war schon angenehmer in Anaheim irgendwie, da so in der Winning Culture zu sein, das mal mitzunehmen und da nah am Stanley Cup auch dran zu sein irgendwo. Das hat natürlich brutal viel Spaß gemacht, weil du halt, wie gesagt, AHL in Toronto war immer geil, wir hatten immer gute Mannschaften, wir haben immer gewonnen, es hat brutal viel Spaß gemacht. NHL hat auch Spaß gemacht, weil es halt einfach die NHL ist. Ich würde jetzt lügen oder einen Schmarrn erzählen, wenn ich sage, es hat keinen Spaß gemacht. Es war halt immer diese Begleitumstände, die du hattest, die es ein bisschen belastet haben, aber es war trotzdem eine unfassbar geile Erfahrung. Du hast, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, wie wir behandelt wurden da, das war das Nonplusultra, die Betreuer waren unfassbar, das war der highest, also wirklich der höchste Standard, den du haben kannst. Ich habe mich teilweise geschämt, in die Kabine zu kommen, weil ich habe meine Schlittschuhe ausgezogen und so schnell konnte ich gar nicht schauen. Da stand ein Betreuer neben mir mit einem Handtuch in der Hand und hat gewartet, dass er meinen Schlittschuh abtrocknen kann. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie oft du da Danke sagen musst, weil der hat deinen Platz dann wieder hingerichtet. Bei denen war halt einfach, die Kabine war geleckt und das waren halt einfach unfassbar. Da gibt es ja das Video von dem einen Betreuer von den Leafs, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wo er auf der Bank steht und das Spiel verfolgt und dann von einem Finger von den Schlägern immer so hin und her geht. Weil er halt genau sieht, welcher Spieler hat gerade die Scheibe am Schläger und auf den Schläger geht er dann. Wenn der Schläger bricht, hat er sofort den Schläger in der Hand. Wenn der die Scheibe abspielt zur Nummer 16, dann geht er sofort auf die 16, dass der immer parat ist. Und das ist halt der höchste Standard, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die leben für das. Und das war halt auch unfassbar geil zu sehen. Das war eine brutale Erfahrung. Geiler geht's einfach nicht. Also wirklich, das geht nicht mehr besser. Trotzdem war es halt immer schwierig, da zu performen, weil du halt immer diese Last hattest, so ein bisschen von außen.
Jetzt hast du dich dann bei den Anaheim Ducks gerade in dem letzten im letzten Jahr, in dem du da warst, eigentlich in den Stammkader gespielt, musstest nicht mehr zum AHL-Team nach San Diego. Und dann kam der Trade nach Nashville zu einem Zeitpunkt, wo niemandem klar war, dass die Saison auch relativ schnell beendet sein wird. Zum einen die Frage, wie schwierig ist dir dieser Trade dann gefallen, weil du dich ja, so wie du es gerade gesagt hast, auch sehr wohl gefühlt hast in Anaheim. Und zum anderen, inwieweit hat dieser Corona-Abbruch der Saison auch was mit deinem Nordamerika-Ende zu tun?
Erstmal, ich wurde immer getradet, wenn ich gerade so den Sprung geschafft habe in Toronto war ich Top 4, habe da mit dem Jake Gardner zusammengespielt, 18 bis 20 Minuten Eiszeit, boom, getradet. Dann bin ich nach Anaheim gekommen, mich gerade festgespielt, aber auch der Dallas-Trainer dann in Anaheim. Wir waren aber leider nicht mehr in Reichweite zu den Playoffs. Sie waren gerade so zum Rebuild. Hab da auch Top 6 gespielt, viel Eiszeit bekommen, boom, getradet. Und ich habe mich da so super wohl gefühlt, habe viele auch neue Freunde gefunden. War natürlich vom Lifestyle her überragend. Die Mannschaft war cool, es hat Spaß gemacht. Neue Trainingshalle dann auch gewesen und so. Das war wirklich alles top. Und dann kam der Trade. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass vielleicht was passiert. Ich habe es nicht gehofft, aber ich hatte ein Gefühl, dass was passieren könnte, weil ich eben wieder so Free Agent war, bla bla bla. Und dann wurde ich getradet. Dann war es so ein bisschen Wirbelwind, wieder mal, wie das alles abgelaufen ist dann. Bin dann nach Nashville gekommen, habe dann die ersten Spiele, haben die paar Spiele hintereinander gewonnen, habe dann nicht gespielt, war dann erstmal wieder auf der Tribüne, bin dann reingerutscht in den Kader und wir haben die ersten 3 Spiele gewonnen. 2 davon zu 0, habe gut gespielt, auch Top 6, jetzt nicht die brutal viele Eiszeit, aber so 12 bis 15 Minuten waren es immer. Unterzahl auch gespielt, mich gut zurechtgefunden, auch mit meinem Verteidigungspartner. Wir haben da echt so ein bisschen eine Lücke geschlossen, die bei denen problematisch war, die Bottom Two Verteidiger 5 und 6. Die hatten da, haben das ganze Jahr so rumprobiert und keiner hat so richtig performt und dann irgendwie haben sie dann, bin ich dann reingekommen, das hat geklappt. Wir haben gewonnen. Ich habe denen was gegeben, was sie vielleicht vermisst hatten, so ein bisschen Körperlichkeit, auch ein bisschen hart spielen und so, gut in Unterzahl Schüsse blocken und sowas. Und habe mich da festgespielt gehabt und dann vorm Spiel in Toronto lustigerweise Auswärtsspiel, ja, Corona. Dann wurde der abgebrochen, das Spiel abgesagt. Dann ging es erstmal in Quarantäne, sind wir da zurückgeflogen und dann war es wirklich eine also das war für mich die schwerste Zeit in Nordamerika. Ich war alleine drüben dann, klar, das zweite Kind war dann auch schon da. Die waren dann zu Hause in Deutschland, dann ging das los. Und ich weiß noch, damals in Anaheim, wir saßen da, ich hatte Kumpels zu Besuch, wir saßen im Januar, wo das losging, wenn München da die ersten Fälle oder Starnberg oder wo das war, haben wir noch drüber gelacht, so ja, oder in China dann so, ja, was ist denn da schon wieder los, bla bla bla. Und dann ist es ja explodiert ungefähr. Und das war für mich in Nashville, weil die haben die ersten Tage wusste ja keiner, was los ist. Wir mussten komplett Quarantäne, ich durfte nicht aus dem Hotel raus. Ich habe da dieses kleine Hotelzimmer gehabt und irgendwann fällt dir die Decke dann auch auf den Kopf. Wenn der einzige Weg, den du machen kannst, mal zum Starbucks raus, frische Luft, dann gehst du wieder rein, weil du natürlich auch Angst hattest, dass wenn es weitergeht und du dich irgendwie jetzt da ansteckst und dann krank wirst und dann weißt du nicht, dann bist du wieder raus, dann kannst du nicht spielen, dann was, keiner wusste überhaupt, da waren so viele Faktoren, die dich beeinflusst haben und die es auch so schwer gemacht haben, mental da auf der Höhe zu bleiben. Dann ging es von einem Jahr, vielleicht geht's nächste Woche weiter, dann ja, jetzt erstmal einen Monat, dann ging es weiter, ja, dürfen die Spieler nach Hause fliegen, ja, die Nordamerikaner, die in Nordamerika wohnen, dürfen heimfliegen. Das ist auch wieder so, ja, was mit den Jungs in Europa? Ja, dann hat sich das ja ausgebreitet, dann hieß jetzt dürfen die europäischen Spieler auch nach Hause fliegen. Ja gut, dann habe ich direkt geschaut, dass ich mein Flug buche, dass ich nach Hause komme, weil sonst wäre mir da die Decke auf den Kopf gefallen. Also war mental wirklich eine von den dunkelsten Phasen in meiner Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin dann nach Hause geflogen und dann, ja, sitzt du erstmal daheim. Du weißt nicht, für was trainierst du, geht's weiter, hast kein Ziel so richtig, keine Liga hat gespielt, war natürlich auch Sommer, dann alle Ligen waren ja fertig, DEL hat abgebrochen, alle anderen Ligen waren auch schon fertig oder haben abgebrochen. Und bei der NHL war es immer so ein Hin und Her, dann hieß ja keine Chance, dass wir spielen. Dann hieß es auf einmal, ja, vielleicht doch, dann vielleicht so. Dann bin ich das erste Mal, oder ja, nicht das erste Mal, aber so richtig in diese NHLPA-Geschichte reingekommen, wo du dann wirklich gemerkt hast, was diese Spieler-Union da für einen Stellenwert hat und auch was die bewirken kann und was du da, was es macht, wenn du da in diese Meetings mit reingehst, auch wo du dann die ganzen News bekommen hast, dann gab es immer diese Team-Calls, wo dann wieder gesagt wurde, okay, das und das ist der neueste Stand, der Austausch mit der Liga, so und so, dann ging es darum, dann mussten wir auf unser letztes Gehalt verzichten, weil du ja dieses Revenue-Share hast mit der Liga. Dann ging es darum, haben wir ein Spielervote, die ganze Liga ein Spielervote gemacht. Ist das für alle Spieler okay, wenn wir verzichten? Dann gab es natürlich Spieler, die gesagt haben, nein, ich verzichte nicht auf mein letztes Gehalt, bla bla bla. Dann gab es wieder welche, dann wurde gewählt. Es war vogelwild einfach die Zeit. Du wusstest nicht, wie es weitergeht. Und dann kam ja irgendwann der Call, okay, jetzt wird gespielt, wir spielen in der Bubble. Das waren auch die Ersten, die diese Bubble ausprobiert haben. Und hatten ja nochmal so ein kleines Pre-Camp. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich verkackt einfach. Da habe ich es nicht geschafft, mental so in eine Situation zu kommen, dass ich das bewerkstelligen kann, weil ich bin da angekommen, wieder nach Nashville, war wieder alleine im Hotelzimmer, dann durftest du keinen Kontakt haben mit den Mitspielern in die Halle rein. Wir mussten alle jeden Tag in so ein Röhrchen spucken, wo du wirklich, da musstest du eine gewisse Anzahl oder gewisse Menge halt reinspucken. Dann saß du da wirklich mit dem Auto hingefahren und in die Parkgarage, dann standen die da alle mit dem Anzug und haben dir das Röhrchen reingegeben und hast dann das Röhrchen so lange reingespuckt, bis du die Mindestmenge hattest und hast wieder rausgegeben. So viel Spucke hattest du ja manchmal gar nicht. Dann standst du da 10 Minuten, hast dann das Röhrchen reingespuckt, dann haben die den Schnelltest gemacht und gesagt, okay, passt, darfst rein, so rein. Dann bist du aufs Eis gegangen, dann wieder raus. Ey, das war mental wirklich schwierig. Dann wieder ins Hotel, da hast du nicht getraut, rauszugehen, hast Essen bestellt, dann hast du 1000 Mal die Hände gewaschen, desinfiziert, bist auf die Knochen runter schon die Haut weggeätzt gehabt von dem ganzen Zeug da, was du auf die Hände schmierst. Und da habe ich es nicht geschafft, diesen Turnaround hinzubekommen, dass ich meine Leistung aufs Eis bringe. Da war ich so eingenommen von dem Ganzen drumherum und das Ganze hat mich so belastet irgendwie, dass ich da mental nicht die Hürde genommen habe, meine Leistung aufs Eis zu bringen. Dann hatte ich ein schlechtes Camp. Muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht gut die Woche, die ich da hatte. Und das hat mich auch aus der Line-Up dann rausgeworfen. Also ich hatte meinen Platz da eigentlich schon so ein bisschen sicher gehabt am Anfang und hatte dann kein gutes Camp. Andere haben besser performt. Und dann haben sie natürlich, weil die dieses Play-In auch hatten mit Nashville damals gegen Phoenix oder Arizona, diese Playoffs ungefähr, weil wir, glaube ich, auf Wildcard-Platz standen oder was weiß ich, was das war. Und dann wollten wir natürlich schauen, mit den Jungs zu gehen, die da sind. Und ich habe es leider nicht geschafft, da zu sein in dem Moment. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht mehr das ist, was ich will. Also mich dieses, ja, jeden Tag, da hast du dann die Sachen da gehabt. Und mir hat es so ein bisschen den Rest gegeben mit Nordamerika, dann auch die Art und Weise, wie es dann abgelaufen ist. Am Ende des Tages habe ich dann auch gesagt, okay, pass auf, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Und ja, dann war natürlich Corona noch allgegenwärtig, auch in Deutschland. Und dann war es auch schwierig. Ich habe natürlich mit deutschen Mannschaften geredet, dann kamen die ganzen Regeln da dazu. Dann wusste ich mit Zuschauern, ohne Zuschauer. Dann kam dieser Telekom Cup oder Magenta Cup, was das damals war. Was da folgt, haben wir die Dings gespielt, Deutschland Cup ohne Zuschauer, ja, noch davor. Und dann kam das Angebot aus Russland. Und dann waren das für mich relativ zügig klar, dass ich es machen will, weil es halt die Liga war, die gespielt hat. Die haben voll gespielt und die haben das durchgezogen. Und ja, da gab es Eishockey, da musste man dann halt einfach so weit, ja, konnte man sich aufs Eishockey konzentrieren und dann war das auch okay. Das so weit zu ziehen und ja, dann habe ich das gemacht und dann ja, war ich froh am Ende des Tages, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Russland zu gehen.
Und das hast du eben ja auch schon zu Beginn mal gesagt, dass viele negativ über Russland sprechen, was du überhaupt nicht bestätigen kannst. Und wir würden jetzt gerne auch noch über diese Zeit in Jekaterinburg sprechen. Aber wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen über die Stanley-Cup-Playoffs sprechen, haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wollen da einfach mal einsteigen. Und da würde ich einfach mal mit der Frage beginnen. Wir haben ja insgesamt noch 4 Serien. Corby, welche Mannschaft im positiven und welche Mannschaften im negativen Sinne überrascht dich momentan am meisten?
Ja, positiv muss ich tatsächlich sagen, Dallas. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine gute Rolle spielen. Vor allem bei Colorado finde ich halt eine wirklich brutale Mannschaft. Die sind ja da die erste Runde auch marschiert. Dallas war ich schon überrascht, dass sie gegen Vegas so ein bisschen weitergekommen sind. Ich habe nicht gedacht, dass die so tief besetzt sind und auch so defensiv stark sind, weil die ja wirklich, wenn ich jetzt die Serie gegen Colorado anschaue, brutal mit dieser stabilen Defensive stehen und dann natürlich auch Spieler haben, die einen Unterschied machen können offensiv. Aber die kommen halt über diese mannschaftliche Kompaktheit und da muss man wirklich einen Hut ziehen davor. Hätte ich nicht gedacht persönlich. Negativ überrascht, ja, ist schwierig. Ich glaube, so richtig negative Überraschungen gibt's keine. Ich war ein bisschen überrascht, dass Boston sich doch so ein bisschen schwer tut gegen Florida. Wobei ich Florida natürlich auch meiner Meinung nach die beste Mannschaft im Osten sehe, also in der Eastern Conference. Aber ich dachte, das vielleicht ein bisschen enger ist. Jetzt steht es ja 3-2, also schauen wir mal, aber ja, Vancouver ist auch so, aber die haben natürlich auch mit dem Torwart so Dinge, aber ich finde, jede Serie ist irgendwie spannend und jede Serie hat irgendwie so ihr Flair und ihren Charme, sage ich mal, oder ihren Reiz. Und es ist auf jeden Fall dieses Jahr ziemlich, ziemlich ausgeglichen, finde ich.
Ja, ich finde das, da gibt es eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen bei mir. Ich gebe ja jedes Mal Tipps ab und ich habe mir hier Brackets mit Olli und mit Ben und dann auch im Spinorama habe ich gesagt, ja, New York wird es jetzt wahrscheinlich dann nach Hause holen. Aber das ist bei allen so eng, dass so eine Diagnosen zu stellen, ja, das wird dann so und so, fände ich dieses Jahr brutal schwer. Aber um mal beim Deutschen zu bleiben, beim Leon, der unfassbar performt in den Playoffs, da steht jetzt unentschieden. Wie verfolgst du, also mal eine Frage ist, wie verfolgst du die NHL immer noch sehr intensiv? Weil bei mir zum Beispiel, wo ich aktiv war, habe ich überhaupt nicht viel Eishockey im Fernsehen geguckt, weil es einfach sehr, ja, ich schon jeden Tag damit zu tun hatte. Das habe ich mir deshalb eher zurückgehalten. Und zum anderen, wie siehst du die Chancen von Edmund? Weil von mir persönlich, ich sage, die gewinnen den Stanley Cup. Bin ich zwar erstmal alleine mit der Meinung, aber wie siehst du die Chancen?
Also ich bin auch so, dass ich, vor allem wenn die Saison läuft, tue ich mich schwer, dann auch nochmal extra Eishockey zu schauen, weil du schaust so viel Video und du siehst den ganzen Tag nur Eishockey, dann wenn du dann noch, also schwierig. Ich schaue gerne in der Früh, wenn man dann, damals jetzt in Mannheim die Zeit, in der Lounge oder da bei uns in der Küche, Fernseher angemacht haben, kamen schon die NHL-Highlights. Und dann habe ich mir das schon immer gerne angeschaut, vor allem die deutschen Jungs, auch Mo Seider und so, wo die Saison noch lief, Timmy und wie sie alle heißen, Leon, hast natürlich verfolgt. Jetzt in den Playoffs ist wieder ein bisschen mehr geworden. Jetzt, wo die Saison auch wieder vorbei ist und dann wieder die Lust kommt, ein bisschen aufs Eis, okay, dann schaue ich schon gerne NHL. Also ich schaue vor allem halt die Highlights. Ich bin jetzt keiner, der in der Nacht aufsteht und da jetzt die Spiele dann anschaut. Vielleicht mal, wenn es Richtung Finale geht, glaube ich, könnte ich es mir schon vorstellen, dass ich da mal wieder mal ein Spiel live anschaue. Ich habe schon Boston-Toronto, habe ich mir jetzt Serie ein paar Spiele angeschaut, live beim Kumpel. Aber im Großen und Ganzen verfolge ich es auf jeden Fall. Ich schaue gerne die Highlights. Zum Leon, wie du sagst, unfassbarer Spieler, Top 5 Spieler in der Liga, performt in den Playoffs immer brutal. Ich habe es damals auch mit Anaheim gegen Edmonton gespielt, da hat er uns fast alleine abgeschossen. Wenn der Getzlaff nicht die Mannschaft auf den Rücken nimmt und das Ding da durchmarschiert, dann scheint man da wahrscheinlich aus wegen Leon. Aber der ist unfassbar. Von der Mannschaft her sind die auch gefestigter, finde ich. Die sind weiter als die letzten Jahre, wo sie in den Playoffs waren. Das definitiv. Was ich immer noch als Problem sehe, wenn ich die anderen Mannschaften anschaue, gegen die spielen können, ist Goaltending einfach. Und da haben sie jetzt auch wieder einen Wechsel gehabt von Skinner auf den Picard, mit dem sie jetzt gewonnen haben. Aber es war auch sein erstes Playoff-Spiel erst in der NHL. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Also ich sehe Edmonton schon stark, aber ich weiß nicht, ob die im Westen das ziehen würden. Ich glaube, dass wenn die gegen Dallas spielen würden, jetzt vielleicht dann irgendwann, wenn die weiterkommen sollten, Dallas oder auch Colorado, also Edmonton Colorado wäre brutale Offensivserie. Also das wäre ja Wahnsinn. Also da würde es ja abgehen. Aber gegen so Mannschaften, die halt einfach, ist für mich, ich bin ein riesen Fan davon zu sagen, Offense wins Games, Defense wins Championships. Und dann sieht es halt einfach auch wieder diese Kompaktheit. Und da ist Edmonton, glaube ich, weiß ich nicht, ob die tief genug sind, gegen so eine Mannschaft wie Dallas dann, wenn sie nochmal gegen die kommen sollten, zu bestehen. Auch Florida sehe ich da nochmal einen Ticken weiter. Aber ich, ja, mal schauen. Ich weiß es nicht, ob ich meinen Hut auf Edmonton werfen würde, aber die haben auf jeden Fall eine Chance, ganz klar. Wenn es läuft und das reinläuft und weiß der selber, wie das dann ist, dann kann das schnell gehen. Aber ich sehe für mich persönlich noch ein paar Mannschaften vielleicht, die Probleme machen könnten für die dann.
Es ist ganz interessant, dieses Thema mit Stuart Skinner, das haben Köppi und ich auch schon besprochen. Unter der Saison hatte man das Gefühl, dieses Torhüterproblem gehört der Vergangenheit an. Das hat man nicht mehr. Und jetzt, wo es in die Playoffs geht, hat man das Gefühl, dass er die Nerven doch vielleicht nicht ganz zusammen hat. Heißt, braucht man möglicherweise bei den Edmonton Oilers am Ende dann doch noch den guten Torhüter, um diesen lang ersehnten Traum, die warten ja auch schon ein paar Jährchen, Lord Stanley zurück nach Edmonton zu holen?
Ich persönlich glaube, dass es brutal viel ausmacht, wenn du einen guten Torwart hast. Also wenn ich die letzten Jahre so zurückschaue in der NHL oder egal auch in welche Liga, Köppi, du wirst mir da bestätigen, damals in Hannover, wo ihr gewonnen habt, da wenn der Travis Scott nicht bei euch im Tor ist, dann wird es wahrscheinlich auch anders.
Absolut, ja, auch in Ingolstadt mit dem Timo.
Ja,
war. Also ja, das kann also ich so als meine Erfahrung.
In Mannheim auch, der Dennis Enders zum Beispiel, immer die Goalies machen brutal viel aus. Niederberger in München, Berlin, wo er es gewonnen hat. Und NHL ist es vielleicht sogar nochmal ein Ticken extremer fast, dass jetzt außer Colorado, sag ich mal, wo ich kein Riesenfan war von dem Darcy Kuemper, der aber trotzdem halt solide gehalten hat, aber nie so überragend war. Aber da war die Mannschaft halt, also die sind marschiert und da ist gelaufen da. Wenn die 5 Tore kassiert haben, haben die halt 8 geschossen. Das so gut waren die da. Ansonsten war es auch letztes Jahr bei Vegas, der Hill hat einen brutalen Job gemacht, auch ein bisschen überraschend, aber der war auch wie getragen irgendwo. Und sowas brauchst du halt, weil die Playoffs so intensiv sind, in der NHL speziell, weil du so viel mit der Reiserei dann noch dazu, du brauchst einen Torwart, unter der Saison kannst du immer mal rotieren ein bisschen, aber du brauchst in der NHL, in den Playoffs einen Torwart, der jedes Spiel performt. Der Bobrovsky letztes Jahr mit Florida, dieses Jahr ist er auch wieder sehr gut. Du siehst es dann auch jetzt bei anderen Mannschaften, bei den Rangers, brutal wieder hält. Carolina hat ein bisschen Probleme gehabt, dann haben sie mal gewechselt, ist der Freddy wieder im Tor. Du merkst einfach, wenn das Goaltending nicht zu 100% stabil und solide jedes Spiel da ist, dann tust du dich schwer, weil es halt einfach eine brutale Belastung ist, auch mental. Und deswegen glaube ich schon, dass Torhüter brutal viel ausmacht. Bei Edmonton hast du natürlich auch so ein bisschen diese Cap-Probleme. Torhüter, ein richtig guter Torwart ist teuer. Oder du musst halt wirklich Glück haben, dass du einen erwischt, den du entwickelt hast und der mental dann halt dieses Ding einfach rockt. Und dann kannst du mal ein Jahr da durchziehen und sagen, okay, auf der Welle reite ich und dann holst du das Ding, weil das Potenzial vom Rest von der Mannschaft ist in Edmonton ja riesig. Also so Spieler wie Leon, Connor McDavid, brauchen wir nicht drüber reden, die müssten ja einfach mal einen Cup holen. Also die sind so gut, wenn ich das vergleiche, 90er Jahre, Jager und Lemieux, viel bessere Paare, sage ich mal, auf dem Eis gibt's fast gar nicht wie die. Crosby, Malkin bei Pittsburgh auch damals noch, McKinnon, Rantanen oder Landeskog, das sind alles so immer so Pärchen, die Mannschaften dann auch geführt haben. Marchand, Bergeron, Krejci, Boston, wo die gewonnen haben, LA mit Kopitar und wie sie alle heißen. Also du hast ja eigentlich alles da in Edmonton. Aber ich glaube, dass vielleicht auch für den Torwart, vielleicht ist es auch der Skinner, kann auch sein. Vielleicht musst du die Erfahrungen machen und dann reicht es nicht heuer, aber nächstes Jahr ist er dann soweit, dass er sie dann führt. Aber ich denke, dass Torwart einfach ein Riesending ist und wenn du eine Mannschaft baust, zusammenbaust, fängst du an mit dem Starting Goalie, dann holst du einen Nummer 1 Verteidiger und dann holst du einen Nummer 1 Center. Und alle anderen Positionen sind relativ variabel austauschbar. Da musst du ein bisschen variieren, vor allem in der NHL mit dem Cap, aber die 3 Positionen, wenn du top besetzt, dann hast du eine brutal gute Chance.
Ja, ich dachte halt, dass unter der Saison, dass der Skinner sich da, also der hat ja wirklich Top-Leistung gebracht und ich fand, dass die ja, dadurch, dass die anfangs im Jahr so eine wirklich, ja, eine riesen, also der Start war ja wirklich fürchterlich von den Jungs und da habe ich gedacht, dass sie dadurch, dass sie durch so ein Tal gegangen sind und die wirklich viel Blödsinn ertragen mussten, dass sie dann eben dadurch und gerade auch der Skinner eben, was man ja auch immer dann in seiner Spielart, in seiner, ich finde auch in seiner Gestik immer wieder gesehen hat, schon mit einer sehr breiten Brust ja, einfach da gewesen ist und da habe ich einfach gedacht, dass der für die Playoffs jetzt bereiter geht's nicht. Aber wie du sagst, ich selber war sehr überrascht, dass man ihn jetzt sogar auswechseln musste und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Von daher, naja, wir werden sehen.
Es ist halt einfach schnelllebig, wie gesagt. Also
absolut.
Dieses Geschäft, was du dann auch hast und am Ende des Tages, vor allem in den Playoffs natürlich, zählt der Erfolg. Und auch irgendwo, wenn du hinten liegst in der Serie, irgendwie was schaffen, was dir das Momentum vielleicht gibt. Und wenn es nur ein Torwartwechsel ist und vielleicht ist es auch nur für ein Spiel und oder während dem Spiel einfach mal ein Torwart wechseln und weißt ja selber, was das Momentum dann machen kann und auf einmal shiftet. Du musst ja dann nur schauen, dass du das nächste Spiel gewinnst. Wenn du 3-1 hinten liegst oder hinten liegst in der Serie, einfach das nächste Spiel gewinnen und da kann alles. Ein bisschen Desperation gehört dann auch dazu und dann versuchst halt mal Sachen. Vielleicht klappt es und vielleicht wird der Picard jetzt heiß und trägt die da durch, weil es kann ja auch passieren.
Ja. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, viel spannender und ausgeglichener könnten die Playoffs in Runde 2 nicht sein, sind dann natürlich weiter gespannt. Und Köppi, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir könnten Corby noch 100 Fragen stellen und wir würden heute Abend noch quatschen. Aber wir müssen das Ganze dann irgendwann auch zum Ende bringen. Deshalb eine letzte kurze Frage, bitte um kurze Antwort. Corby, Mal mit allen Dingen einbedacht, wer macht's in diesem Jahr? Wer holt Lord Stanley? Also ganz einfache Frage.
Ja, ja, super einfach. Ich tippe jetzt mal Finale. Oh. Also New York, Florida, könnte ich Conference-Finale im Osten, sage ich jetzt mal. Also ich sage, ich muss einfach vier Mannschaften nehmen. Ich sage jetzt mal Florida, Rangers, Dallas oder Colorado.
Alles klar.
Und eine von den vier macht. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich fast auf Florida gehen.
Alles klar. Ist eingeloggt. Florida, okay. Panthers. Ja, Corby, wir können an dieser Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir vielleicht nicht so lange über die Playoffs gesprochen, wie wir wollten, aber dafür ganz, ganz interessante Einblicke in deine NHL-Karriere bekommen. Da habe ich wieder so viel Neues gehört. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut. Und ja, wir können ja mal weiterreden über die Playoffs. Komme ich halt mal ins Studio.
Sehr, sehr gerne. So ein Angebot, das lehnen wir nicht ab.
Corby, ja, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wusste dass es mit dir super spannend und lustig wird. Und aber auch eben, wie Olli sagt, so ein paar andere Geschichten noch, die ich eben auch noch nicht kannte. Super interessante Reise, die du ja bisher gegangen bist. Und an dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, viel Glück auf deiner weiteren Reise in Österreich. Ganz viel Erfolg dort. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann mal hier draußen zur Sommerzeit noch, wenn du noch nicht da drüben bist in Graz und dann vielleicht die eine oder andere Kaltschale nochmal zur Erfrischung schnappen.
So machen wir es. Danke dir.
Corby, alles Gute. Köppi, dir auch vielen Dank und natürlich auch da draußen allen fürs Zuhören. Ringside gibt's dann in 2 Wochen wieder. Dann hören und sehen wir uns wieder und natürlich auch nachts bei Sky Sports mit den Playoffs. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.